Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Okay. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, Ed Horaz, Ausgabe 99. Heute mit Sven.
Hallo.
Frank, der noch an seinem Mikro rumspielt.
Guten Tag.
Und Thorsten.
Hallo.
Unser Gast, extra eingeflogen. Oder wie bist du jetzt eigentlich hergekommen? Du kommst gerade aus Berlin.
Ich bin ganz normal im Auto heute hergekommen. Hatte das Glück, gestern Abend im letzten Flieger aus Berlin zu kommen.
Kurz bevor alles geschlossen wurde. Ich glaube, jetzt sind auch München und Stuttgart, glaube ich, auch zu. Also da geht heute gar nichts mehr. Hattest ja noch Glück, dass du da noch hergekommen bist. Du warst in Berlin auf der Republika.
Ja.
Wie war es da? Oder du kannst erstmal sagen, was es ist überhaupt.
Die Republika, die deutsche Blogger-Konferenz.
Ach so, langweilig.
Langweilig.
Lauter Freaks.
Lauter Freaks, lauter Publizisten, lauter Professionelle und Unprofessionelle. Nein, Quatsch, das die Unterscheidung will ich gar nicht machen. Das größte Familientreffen würde ich doch jetzt einfach mal sagen.
Ich habe so ein schönes Headset und kann mich umdrehen, aber du musst genau ins...
Ja, ich merk's schon.
Ja, das ist sonst... Okay.
Und ich spiele nochmal weiter an meinem Mikrofon rum. Also, ich bin gestern von der Republika gekommen. Die ultimativ größte Blogger-Konferenz in der Welt.
Also, es soll zumindest die interessanteste, schönste sein, weil es da nicht nur um Marketing-Gewäsch und wie verdiene ich Geld, sondern so auch richtig interessante Themen gehen soll.
Und auch mal ein paar wissenschaftliche Themen dabei und ein paar gesellschaftskritische wie Datenschutz, Policies, wie geht man mit der Privatsphäre rum, wie wird Privatsphäre in der Zukunft aussehen, also
Netzsperren,
Netzneutralität, eine der Subkonferenzen dieses Jahr gewesen.
Was hast du dir angeguckt?
Hauptsächlich unser eigenes Zeugs, bin ich jetzt ganz ehrlich. Professor Kruse hatte ich mir auf jeden Fall angeschaut gehabt. Mein persönliches Highlight auf der Konferenz dieses Jahr mit seinem Vortrag über was sind netzaffine Digital Natives bzw. Digital Resistance.
Die gibt's auch.
Ja, ja.
Okay. Also so meine Mutter und so.
Ja, wir reden alle über das Gleiche und doch nicht über das Gleiche, war so mehr oder weniger die These, die ihn am meisten beschäftigt hat diesmal.
Mhm.
Und eben unsere eigenen Dinge.
Da musst du sagen, was eure oder deine eigenen Dinge sind. Oh, jetzt spielt einer Klavier.
Sollen wir die Tür zumachen?
Ja, dann...
Nö, ich finde diese Hintergrundmusik eigentlich gar nicht schlecht. Ja, gut, also wir hatten nicht keine Musik gespielt auf der Republika, sondern wir haben uns erlaubt, mal als was anderes zu tun. Wir, das heißt in dem Fall, ich komme von der IBM, beziehungsweise ich arbeite für die IBM. Und da man die IBM eigentlich eher kennt als einen Laden, der jetzt eine Slideshow-Karaoke veranstalten könnte, haben wir uns erlaubt, mal ein Theaterstück aufzuführen. Aha. Und haben per Anhalter durch das Unternehmen 2.0 mit allen Obskuritäten, die sich damit verborgen sind, der leidigen Diskussion, welches Betriebssystem man eigentlich benutzt oder Dinge wie...
Bei IBM iX, oder?
Natürlich in der Mainframe. Nein, haben eben per Anhalter durchs Unternehmen das zweite Mal jetzt aufgeführt gehabt. Und nächste Woche, was ja heute auch noch ein Thema sein wird, beim Lotus Jam Camp hier in Ehningen, am Freitag und am Samstag, da wird dann auch die volle Fassung des Anhalters gespielt werden. Theaterstücks.
Gibt es davon Videoaufzeichnungen?
Es gibt eine Videoaufzeichnung, ganz normal auch bei den Republika-Programmen mit dabei. Allerdings gibt es auch von letztem Jahr, wo wir das bereits einmal aufgeführt hatten, auf der Dokumentenmanagement-Expo in Köln. Davon gibt es sogar bei YouTube jetzt schon. Also da habe ich es bei YouTube auf jeden Fall gefunden gehabt. Ein bisschen suchen nach per Anhalter durchs Unternehmen und dann findet man das auch.
Erklär doch mal, was die Lotus Jam Camp. Und wie war das gerade, was es ist?
Das Lotus Jam Camp.
Genau.
Das Lotus Jam Camp ist eigentlich aus der Idee heraus entstanden, dass wir schon seit Jahren die Republika sponsoren als IBM. Dort aus dem Bereich, der sich am meisten ums Thema Collaboration kümmert, von Lotus. Jetzt will man aus einer Republika ein bisschen mehr machen, wie es sind einfach drei Leute, ein nettes Familientreffen mit 2000 Personen, man möchte es irgendwie in die Breite tragen und die Themen irgendwie mitnehmen und ein bisschen länger bearbeiten oder ein bisschen länger an den Themen arbeiten. Also ist erstmal daraus entstanden, dass wir einen Online-Champ noch damit machen, wo wir gewisse Themen, stelle ich nachher dann noch vor, diskutieren. Zweitens gibt es eine Bustour, die startet ab Montag durch ganz Deutschland, bei der bei unterschiedlichen Stationen Dinge diskutiert werden. Da gibt es zum Beispiel das Thema, ist Wissen für jeden da, das bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh stattfinden wird. Also das ist einer der Busstops. Mhm. Dann geht die Bustour weiter über Bonn mit der Telekom, Mannheim sind wir bei der Universität. Da werden wir das Thema Social Media dann mal näher beleuchten. Was bedeutet Social Media für die Privatsphäre, für Studenten und für Berufseinsteiger? Was sind da die unterschiedlichen Themen? Und letztendlich am Freitag endet das Ganze dann hier in einem ähnlichen, in einem Barcamp-ähnlichen Stil hier in Ehningen, wo jeder herzlich eingeladen ist, daran teilzunehmen. Und am Abend gibt es dann beim Lotus Jam Camp dann eben auch nochmal das Theaterstück bei Anhalter durchs Unternehmen.
Auch die ganzen Busstops, kann man die so besuchen?
Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Jeder von uns kann googeln, Lotus, Jam und Camp bei Google eingeben. Darunter findet man eigentlich alle Informationen. Die Busstops kann man besuchen. Es ist bei jedes Mal eine offene Veranstaltung und man kann dran teilnehmen. Und jeder hat aber ihren eigenen Fokus auf ihr eigenes Spezialgebiet. Ich selbst werde Mannheim betreuen.
Ah ja, okay. Wenn es Lotus Jam Camp heißt, hat es also irgendwas mit Lotus Notes zu tun? Oder was?
Ha.
Ha. Interessant. Oder eher mit der Blume oder mit...
mit dem Auto.
Ah. Das wäre schön, ja. Als mit großen Rädern, großen Rädern hinten.
In schön gelb getaucht. Nein.
Das ist ein Lotus-Bus.
Lotus ist deutlich mehr als nur Lotus Notes.
Es ist gut, wissen die Leute draußen vielleicht nicht.
Nein, also Lotus Notes ist vielleicht noch jedem bekannt, irgendwie ein bisschen als E-Mail-Software, die man auch verwenden kann.
Oder Groupware sogar, ne?
Groupware, sehr gut. Es gibt ein paar Groupware-Tools drunter. Nein, es ist natürlich deutlich mehr mittlerweile. Und was daraus entstanden ist, ist ein ganzes Set an Tools, die sich mit dem Thema Smarter Work, intelligentes Arbeiten in der Zukunft, mobiles Arbeiten und den Problemstellungen beschäftigen. Und wenn da drin der Name Lotus drin vorkommt, dann nur eben als Erinnerung, dass es eben an uns ist. Und wir wollen eben bewusst auch diese Themen adressieren und weiter diskutieren. Was sind denn eigentlich so die Probleme neben der Software, dass einige Sachen gelöst sein müssen, schlicht und einfach. Datensicherheit, ich sehe, hier wird mit Google Wave ganz fleißig gearbeitet. Das ist ein Datensicherheitsthema, was man betrachten muss. Was ist mit dem Umgang mit den privaten Daten etc.? Das sind rein Sachen, die man über Software lösen kann. Aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich dann auch darüber hinaus? Was erwartet ihr, wenn ihr in ein Berufsleben heute einsteigt? Was erwartet ihr, dass ihr davor findet? Erwartet ihr, dass ihr ein Google Wave bekommt?
Ja!
Tja. Ja, das wäre mal eine schöne Frage.
Nee, also ich war ja schon mal eine Weile im Berufsleben und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das nicht der Fall sein wird, weil so eine Firma im seltensten Fall ihre Daten irgendwo bei einem Dienstleister lagern möchte, will.
So aber wer wäre es von Vorteil, würde es einen Nutzen bringen?
Bedingt. Sag ich mal so. Bedingt unter dem Fall, weil es halt einfach übers Internet zugänglich ist. Ich meine, man kann man könnte sein Zeug auch selber hosten und dann die Sachen übers Internet anbieten. Die Lösungen, die ich halt mehr kenne, sind so reine Intranet-Lösungen, wo man sich dann einen abbricht, um dann überhaupt mal von daheim zu arbeiten und so weiter. Und das ist dann halt schon im Vergleich zu einer Wave schon ein Krampf.
So, und jetzt habt ihr euch hier, um Zeit zu sparen, Energie zu sparen, habt ihr euch eben geeinigt, darüber zu kollaborieren, was absolut okay ist. Und die Frage ist eben, warum soll man das nicht auch in Unternehmen machen? Und welche Vor- und welche Nachteile entstehen Klar. dadurch? Also gerade Zugriffsschutzprobleme, die dabei sind. Jetzt ist Cloud noch ein ganz großes Thema.
Ja, also Zugriffsschutz, da haben wir gerade auch in der vorletzte Folge?
Ja, letzte war es nicht dabei.
Also
ja.
Wir sind momentan auch gerade am Überlegen, Wave durch was Eigenes, wahrscheinlich durch, wie heißt es mittlerweile, OpenCPAD?
Etherpad
abzulösen, weil Wave momentan, wenn wir die Waves public machen, ein massives Spam-Problem hat.
ja. ist eine Möglichkeit. Also ja. ich wollte damit nur sagen, es sind Probleme, die einem da durch den Kopf schießen und es hat ja scheinbar was gebracht, dass man sich zumindest auf ein Tool, wie auch immer es heißt, geeinigt hat. Und warum soll man das nicht genauso in der Arbeitswelt auch einsetzen?
Klar. Aber Lotus Notes ist jetzt nicht irgendwie, ich glaube, der Server ist inzwischen läuft auf Linux, aber mit dem Client gibt es da irgendwie immer noch Probleme. Soll oder wie ist da?
Darf ich mal einen Linux-Client hier rausholen?
Nein. Ist das die aktuelle Version?
Da gab es doch irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Jahre lang irgendwie Probleme zu porten, weil die Rechte bei irgendeiner Firma lagen, die dann das nicht wollte. Das war irgendwie ganz abstrus.
Also über die Portability kann ich momentan überhaupt nichts sagen. Allerdings läuft das bei mir unter Linux perfekt. Wir setzen innerhalb von IBM, hat man die freie Wahl, welches Betriebssystem man nutzen kann. Da gibt es dann so einen Client.
Ein guter Schritt.
Der Client wird, man kann sich rauswählen. Das ist ein Mausklick zwischen sämtlichen Linux oder einigen Linux-Derivaten und einigen Windows-Systemen und auch einem Schneeleoparden dabei. Kann man auswählen. Danach wird über das Netz komplettes Betriebssystem hochgespielt und ich habe einen Client, der eben auf dem Betriebssystem läuft. Persönlich habe eine Debian-basierte Ubuntu-Version bei mir drauf und benutze darunter MyNotes. Und auch mein Lotus Notes Client.
Cool. Okay. Aber ist natürlich jetzt eher für den Unternehmenseinsatz gedacht, denke ich mal. Das ist halt auch preisintensiv, denke ich mal, für den Home-User außerhalb der Möglichkeit, denke ich mal, oder?
Absolut, ja. Es ist für den Unternehmenseinsatz gedacht. Allerdings, adressieren wir das jetzt im Champcamp beispielsweise, adressieren wir jetzt nicht unbedingt nur die Unternehmen, sondern wir adressieren diejenigen, die in den Unternehmen damit theoretisch arbeiten müssen und genau mit so Anforderungen kommen wie wir wollten hier schnell miteinander gemeinsam arbeiten, es darf allerdings keine Spam-Problematik geben, trotzdem wollen wir kollaborativ sein. Wir haben hier einen IRC-Bot offen, der muss nicht nur unseren Chat zusammentragen und uns Feedback vom Publikum einholen, sondern er soll uns vielleicht auch Wetterinformationen von Hamburg liefern können. Genau. Das kann man auch praktisch bringen. Was in meine aktuellen Verkaufszahlen sollen gezeigt werden und so weiter. Das sind ja andere Bot-Techniken, aber das lässt sich ja durchaus auch ins Unternehmensumfeld übersetzen.
Wobei, wenn ich ein großes Unternehmen bin, habe ich natürlich auch die Ressourcen, sowas alles selber zu hosten. Also da muss ich ja nicht in die Cloud gehen, da muss ich ja nicht auf einen externen Dienstleister setzen.
Da ist ja jetzt, ich will eigentlich nicht zu einer Werbesendung mutieren für die IBM, aber da ist ja jetzt gerade das Thema Private Cloud dann das Thema, was man dagegen setzt und sagt, man hat eine Private Cloud, die skaliert im Prinzip vom Kleinunternehmen bis zum Großunternehmen hoch und setzt eben nicht auf die Public Cloud oder auf Public Cloud Produkte.
Gibt sicher nicht nur von IBM da ein Produkt, sondern von zigtausend anderen Unternehmen gibt es da mittlerweile auch Sachen, die man sich in sein eigenes Rechenzentrum stellt, was nicht unbedingt eine Connections dann in die weltweite Vernetzung hat.
Das ist gar nicht mal das Problem, es ist der Zugriffsschutz, der ein Problem ist. Wenn ich den Zugriffsschutz irgendwie intelligent steuern kann, kann ich auch mit einer Public Cloud arbeiten. Also Verschlüsselung ist ein Thema, das habt ihr vor zwei Sendungen, glaube ich doch, wenn ich richtig reingehört hatte, habt ihr auch gerade dieses Thema Zugriffsschutz nämlich gehabt und der Schutz in der in Cloud-ähnlichen Lösung basiert, genauso auf Zugriffsmechanismen wie überall anders auch. Also es muss nicht die eigengehostete Umgebung sein. Ich denke sogar mal, dass die Dienste, die in einer Cloud angeboten werden und intelligent zusammengeschaltet werden können, also benutzen IRC gleichzeitig mit Twitter irgendwie verbunden. Die Wetterabfrage läuft mit Sicherheit über irgendeinen Metadienst. Also es ist eine intelligente Kopplung von Diensten und das funktioniert über die Kopplung von Clouds mit Sicherheit.
Eine ketzerische Frage jetzt. Sprichst du von Private Cloud in Unternehmen? Ging das zu Public Cloud? Das hört sich natürlich jetzt super an, so Buzzword-mäßig, aber was ist jetzt genau der Unterschied zwischen, ich kaufe mir irgendeine AS400, stelle die hin in meine Firma, habe da meine ganze ERP und alles Zeugs drauf und die ganzen Mitarbeiter connecten sich da drauf und arbeiten so mit einer kleinen Serverstruktur. Das ist doch das, was IBM seit irgendwie 50 Jahren macht und inzwischen heißt es jetzt Public Cloud, aber ist es nicht immer dasselbe?
Ich würde es nicht Cloud nennen. Sobald ich mir eine eigene Hardware hinstelle und es selber betreibe, habe ich genau die Betriebskosten. Es gibt eine Abstraktion hoch zu dem, was ich als Service einkaufen kann. Und jetzt gehe ich mal von der IBM weg. Salesforce ist ein super Service, den kaufe ich mir als Service ein und kümmere mich überhaupt nicht darum, wie ich mein Backup mache als Unternehmen, wie ich meine Rollen- und Rechte-Systeme unten aufs Betriebssystem drauf bekomme, ob da ein LDAP-Server hinten dran hängt oder sonst irgendwas, ist mir relativ Wurst. Als Cloud ist nur die Unterstufe, um darüber Services anbieten zu können, die irgendein Business-Problem lösen sollen.
Okay.
Also sprich, ist auch der Vorteil und es kann sich vielleicht nicht unbedingt jeder leisten, eine AS400 hinzustellen und die kompletten Administrationskosten, die an der Stelle anfallen und dann auch skalierbar zu sein. Hoffentlich fängt das Unternehmen mit 2 Personen an und hat in einem Jahr 20.000 Mitarbeiter. Dann komme ich sofort in ein Skalierungsproblem rein.
Okay, sprich also die Services laufen dann nicht in meiner Firma, in meinem eigenen Netz, sondern bei IBM zum Beispiel und ich kaufe mir den Service dazu. Und der Unterschied zu einer Public Cloud wie Google ist einfach nur, dass die Datenübertragung da irgendwie besser verschlüsselt ist oder weil es letztendlich ja dann auch außerhalb des Unternehmens.
Die Datenübertragung ist das eine, was besser verschlüsselt ist und dass ich die Art, wie die Dienste und sich untereinander unterhalten können, in einem eigenen Datenbus drin geschieht. Okay. Ich also das nicht.
Aber ich habe es ja genauso wenig nicht in meiner Hand. Es ist ja nur zugekaufte Dienstleistung.
Das ist der Vorteil von der Cloud, ja.
Ja, okay.
Kommen wir nochmal kurz zurück zu diesem Jam Camp. Warum heißt es Jam? Also hat das jetzt was mit Traffic Jam zu tun oder mit Lade oder worum geht es jetzt eigentlich?
Oder ist es eigentlich am richtigen Ort? Wenn man 5 Musiker in den Raum steckt und ihnen nicht vorgibt, welche Lieder sie jetzt gerade am Proben sind, was machen sie dann?
Jam.
Und da kommt die beste Musik dabei raus. Ich sage nur Faith No More mit Easy. Das bekannteste Lied ist in einer Jam-Session entstanden. Also es kommt daraus, wir haben parallel auch einen Online-Jam. Das ist im Prinzip eine Ideenkollaboration. Jeder kann seine Idee einstellen, er bekommt Ideen kommentiert, man kann sie bewerten, ob man irgendeiner Idee zustimmt oder eben exakt dagegen ist. Und unter jamcamp.ideacamp.net kann man daran teilnehmen, dient aber eigentlich als Backlog zu der Busfahrt und zu den Diskussionen, die da angerissen werden. Warum heißt es Jam? Weil wir einfach einladen, die verschiedenen Musiker, sprich die verschiedenen Themengeber, mitzudiskutieren.
Aber dadurch, dass es jetzt von IBM ist, heißt es nur, IBMer können da mitmachen oder
Nein.
kann da jeder mitmachen?
Nein, es kann jeder mitmachen. Es ist jeder herzlich eingeladen. Bei meinem Termin nächste Woche in Mannheim, beim Busstopp am Donnerstag in Mannheim, wird es so sein. Wir werden eben kurze Impulsvorträge, 7 Minuten haben. Dann möglichst so auf Kritik und so kontrovers unsere Meinung geäußert haben, dass man einfach widersprechen muss. Jetzt hat man nur einen begrenzten Rahmen, wie man das on-air machen kann, während der Bus da ist. Also gibt es eine Möglichkeit, das nachträglich auf der Online-Plattform weiter zu diskutieren. Aber es kann auch jeder, der auf keiner der Veranstaltungen war, gern darauf zugreifen und auch nachträglich darauf zugreifen, eine Nachlese betreiben. Themen, die heute war, was hat es eigentlich, wie war eigentlich jetzt die Verbreitung mit den Vulkanasche, Flugausfall, viele waren noch auf der Republika festgesessen, haben sie als erstes diskutiert oder war eines der ersten Diskussionsthemen. Was ist jetzt das schnellste Medium im Moment gerade, um über Alternativrouten sich Gedanken zu machen? Und die Selbstorganisation des Netzes. Andere Themen gehen dann eher in den Bereich des Datenschutz war habe ich auch vorhin gesehen gehabt, ist ein sehr aktives Thema. Was sind Eingabegeräte der Zukunft? Ich sehe hier 3 Notebooks auf dem Tisch. 2 Notebooks auf dem Tisch.
Ich habe mein Netzteil vergessen.
-1 Netzteil. Ja. Ich habe ein Netbook dabei oder wird es dann doch ein iPad sein in Zukunft? Was sind denn die Geräte, die da in Zukunft angehen? Arbeitsplatz der Zukunft, gehört das Netbook der Person selber? Also dem Employee-Owned Devices heißt es immer so schön. Oder wem gehört eigentlich dieses Gerät? Und wenn es mir gehört, muss ich ganz ehrlich gestehen, dann möchte ich doch bitte auch, dass ein Teil der Festplatte oder der Daten, die da drauf gehören, mir gehört, aber ein anderer Teil, sage ich ja auch, gehört zu meiner Arbeit dazu. Ja. Das gehört meinem Arbeitgeber. Wie löst man so ein Problem? Das sind so Jam-Ideen, die reingeworfen werden. Letzteres Thema moderiere ich im Moment gerade.
Ah ja. Und diese Veranstaltung in Eningen, also der krönende Abschluss dieser Tour jetzt, kannst du nochmal kurz sagen, wann das stattfindet und kann da jeder vorbeikommen?
Also es kann jeder vorbeikommen. Das wird nächsten Freitag, der 22. Ich hoffe, dass ich jetzt... Also wenn der Freitag der 22. ist, dann ist es Freitag der 22.
Donnerstag ist das.
Okay, dann ist der 23. Freitag der 23. in der schönen schwäbischen Stadt Ehningen im Headquarter der IBM. Großer Raum. Wird es stattfinden morgens ab 10 Uhr bis abends ca. 18 Uhr am nächsten Tag, also am Samstag, den 24. dann genau das gleiche. Themenprogramm, ähnlich wie man es von einem Barcamp her bekommt. Es gibt 2-3 pro Tag festgelegte Programmpunkte, die entstanden sind aus Bewerbungen, die vorher eingegangen sind. Eröffnung, weiß ich, wird der Professor Dr. Kruse eben wieder machen, deswegen habe ich mir auch auf der Republika angehört gehabt. Der Professor Dr. Kruse machen mit seiner Einstellung zu Netz, zu Netzen und wie Netze untereinander fungieren, Netz, soziale Netze. Wir werden den Carsten Ulbricht haben zum Thema Internet und Recht oder soziale Medien und Recht. Die Nicola Simon wird über Social Media in Unternehmen sprechen am Samstag. Und jetzt fehlt mir noch ein vierter Slot, der fest vorgegeben war. Ich behaupte es mal, es war das Theaterstück dann am Abend.
Gibt es einen Stream?
Teilnehmer ist natürlich kostenlos.
Genau.
Das ein Stream gibt es. Wie gesagt, einfach googeln nach Lotus Jam Camp. Dann findet man es auf der Webseite, gibt es dann auch den Link zum Stream. Gibt übrigens auch zu der Bustour, ich glaube zu fast allen Stops, einen Online-Stream. Popakademie Mannheim ist auch noch ein Stop.
Wollt ihr das regelmäßig machen, also einmal im Jahr, oder ist es jetzt mal so eine Einmal-Veranstaltung?
Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Erfolg drauf an. Wird es toleriert, dass man mal was ganz anderes macht, dass man nicht irgendwo ein Kongresszentrum anmietet und eine Businessveranstaltung macht? Was ist die Akzeptanz davon? Traut man zu, dass man sich über Themen ergebnisoffen diskutieren kann? Es gibt gewisse Menschen, die haben da Vorurteile. Kommt es an, dass man IBM oder die Marke Lotus nicht nur noch mit Lotus Notes? Ich hatte was Schöneres diese Woche beim der Taxifahrer auf dem Rückweg von der Republika. Hatte mich gefragt.
Lotus gehabt. Smart Suite, oder?
Das war viel schlimmer.
Okay.
Er hatte gemeint, was eigentlich die IBM auf der Republika macht. Die Republika hat er interessanterweise gekannt gehabt. Und hat er gemeint, IBM, er dachte immer, wir würden Notebooks, aber ganz vor allem Kassensysteme. Ja klar, das ist das, wo er die IBM gesehen hatte.
Aha.
Wo er am meisten mit der IBM in Kontakt kam.
Ich habe gedacht, ihr macht sowas mit Lochstreifenkarten irgendwie. Genau. Ihr macht Volkszählungen oder so, war das nicht so?
So ein PC habt ihr, glaube ich, auch mal gemacht.
Ja, es gibt auch Menschen, die schon gesagt haben, dass auf der Welt gibt es nur Platz für 4 Computer. Vielleicht für 4 Clouds. Wir werden es sehen. War interessant mit dem Taxifahrer, was er gesagt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob nach dem Jamcamp, was eben die Resonanz an der Stelle dann war und ob wir das denn nächstes Jahr denn nochmal machen sollen.
Gut, also ich würde die IBM jetzt auch nicht mit irgendwas Social in Verbindung bringen oder Cloud. Ganz klar, also da kommen ja auch eher PCs und Mainframes und gut, irgendwelche Services für irgendwelche Unternehmen, die mich jetzt sowieso nicht groß interessieren. So. Das macht IBM, aber irgendwie alles, was weit weg von mir ist, jetzt als Student vor allem, da habe ich so kaum Berührung.
Also ich weiß nicht, wer die meiste Geld zum Beispiel in die Eclipse-Plattform gesteckt hat. Die Unterstützung oder etliche Treiber im Linux-Kernel. Wie es aussieht mit, jetzt gehen wir in die Business-Bereich mal rein, es gibt so Sachen, um Textanalysen zu machen. Gibt so ein Annotationsframework, das sich UIMA nennt, komplett Open Source unter Apache License, komplett von der IBM entwickelt. Also es gibt schon Berührungspunkte, aber es stimmt. Man hat als Privatanwender nichts damit, relativ wenig damit zu tun, wird aber, wenn wir jetzt genau hinten dran gucken, häufig IBM-Produkte an der Stelle finden oder IBM-Services hinten dran finden. Und sollte halt dann nicht mehr nur sagen, es war Lotus Notes. OpenOffice, die Opus Open Office Version für den Business-Einsatz nennt sich dann Lotus Symphony.
Die aber dummerweise noch auf OpenOffice 1.4.
Also ist ja jetzt der neue 3er Beta rausgekommen. Also.
Okay, also da tut sich auch was, ja?
Da tut sich auch was, da tut sich auch einiges, wo dann eben. Und da läuft dann zusammen mit der Social Software, mit den Social Software Komponenten. Passt sich dann auch in die Enterprise 2.0 Offerings ein, in die Blogging, Wiki, Activities und Profile-Plattform, die die IBM an der Stelle hat, die sich dann Lotus Connections nennt.
Aber das ist jetzt nur für ein Unternehmen?
Das direkt. Ist für Unternehmen dann direkt. Aber es gibt irgendwann wird man vielleicht Mitarbeiter sein und wird man dann diese Software dann im Unternehmen auch im Einsatz haben. Und dann ist eben die wichtig, wie wollen denn die Anwender das wirklich nutzen?
Mhm. Vielleicht nochmal noch mal zur Republika. Wie war jetzt so dein Eindruck von der Konferenz? Also ich selbst war auf der ersten Republika, ich glaube, ist auch schon 3 Jahre her. Wie hast du das so empfunden? Was ist so für eine Veranstaltung?
Sie wächst. Sie wächst mit exorbitanter Geschwindigkeit in den letzten Jahren. Und zum Charme der Republika gehört eine gewisse Unprofessionalität der gesamten Veranstaltung, eine gewisse Unorganisiertheit. Mhm. Ich hoffe, dass es sich das auch in den nächsten Jahren bewahren kann.
Okay.
Das ist den Charme der Veranstaltung.
An was zeigt sich das?
Spontan Treffen, spontane Änderungen im Programm, Ströme, die von A nach B wandern und im Gegensatz zu einem starren Kontext von einer normalen Konferenz oder Konferenzen von der Veranstaltung, ich meine, da gehört ein gewaltiger organisatorischer Aufwand dahinter. Ich finde, die Republika ist da eine sehr schöne Ausnahme, auch von der Location Friedrichstadtpalast. Damals war es noch die
Kalkscheune. Das war die Kalkscheune, genau. Das
war nur die Kalkscheune. Jetzt ist es Kalkscheune, Friedrichstadtpalast ja. Und Quatsch Comedy Club.
Genau. Also, das war damals noch extrem familiär. Also
300 Leute oder 400 oder
ja, wie viel genau. Konnte man mit jedem irgendwie mal kurz sprechen. Irgendwie. Das war ganz lustig.
Interessanterweise, das Gefühl hatte ich diesmal auch noch.
Echt?
Also man hat irgendwie immer noch das Gefühl, man kann mit jedem sprechen und ich hoffe, dass die Veranstaltung sich das bewahren kann.
Aber es verläuft sich doch jetzt irgendwie, oder? Wenn man da ständig zwischen irgendwelchen Gebäuden hin und her springen muss.
Ich sag, damals war es allerdings so, nach einem Tag hat man ungefähr alle einmal gesprochen gehabt. Diesmal braucht man eben die 3 Tage.
Okay. Aber so insgesamt fandest du es noch gut? Immer noch ja, eine familiäre ja. Atmosphäre, immer noch toll?
Auf jeden Fall noch eine familiäre Atmosphäre. Genau, die Google-Liste, da ist sie. Ich gucke parallel auf den Chat. Es ist immer noch ja. eine familiäre Atmosphäre, es ist immer noch von den Programmpunkten, finde ich mal ein Highlight. Und auch vom Programm, das ist ein Programm, das man nirgendwo anders findet. Was ich sehr interessant fand, und das, glaube ich, hat keine andere Konferenz oder keine andere Veranstaltung überhaupt, wie viel Ticket es gab, bevor überhaupt das Programm feststand. Was für eine Ehre kann man denn eigentlich haben? Das ist ungefähr... Also Dinge, die Menschen, die etwas kaufen, obwohl sie überhaupt nicht wissen, was sie geliefert bekommen. Also ja. Tickets kaufen, ist faszinierend und hatten erstaunlich viele verkaufte Tickets an der Stelle.
Ja, war ausverkauft.
War ausverkauft. Ja. Was ich ein bisschen kritisch finde, ist so die Berichterstattung, die es dann in den langläufig kommerziellen Medien genannt war, dass da eben, also ich meinte am Mittwoch, glaube ich, war es im Feuilleton gestanden von der FAZ und es ist dort schon interessant, wo denn da plötzlich über die Republika berichtet wird. Das ist also nicht mehr nur im Verborgenen.
Ja.
Das ist nicht mehr ganz so im Verborgenen.
Ja, ist auch gut. Also gerade die Themen müssen wir ja langsam auch mal vor allem in die Politik kriegen, weil ja, sonst sind wir da so ein bisschen auch verloren. Also gerade in der Politik müssen die Sachen noch ankommen, finde ich. Vor allem Netzneutralität und ja, das zeigt sich ja jetzt auch mit dieser die Enquete-Kommission da, die sich ja die nächsten paar Jahre damit beschäftigen soll, wo wir hingehen mit unserer digitalen Welt in Deutschland.
Mhm.
Ja. Ja gut, erschwerend kam natürlich für die Republika dieses Mal noch dazu, dass da so irgendwie so ein Vulkan gespuckt hat.
Ja, für mich zum Glück nicht. Ich bin gestern Abend ja dann
ja, aber ich
hab's noch geschafft. Alle anderen genießen heute das Leben in vollen Zügen.
Berlin, mal einen Tag länger in Berlin bleiben, ist auch ganz schön.
Ich bin zu oft in Berlin. Ich habe mein Büro in Berlin. Das ja, Berlin okay. ist schön.
Hm? Okay, dann würde ich sagen, wir schließen das Thema mal ab und gehen jetzt mal so ein bisschen auf, was ist eigentlich passiert in den letzten Tagen, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen länger her, aber auch letztens kam eine Mail zu mir, da geht irgendwas Tolles in GWT und wir haben ja unseren GWT-Experten hier, also einen Google-Fanboy.
Ah. Jetzt bin ich wieder der Google-Fanboy,
Und
alles
du
schon
kannst,
immer.
Ja, genau. Du kannst Spiele spielen, habe ich gehört.
Ich kann Spiele spielen, ja. Also ich habe das vor relativ genau zwei Wochen entdeckt. Ich war leider letzte Woche dann verhindert. Und fand es schick. Da hat jemand Quake 2, also das 3D-Spiel Quake 2, aufs Web portiert. Und
das heißt?
Das so mit H1?
nee, so in schick mit, das sieht richtig dreidimensional schön aus und oh. So. Ja, und zwar, was die Jungs gemacht haben, war folgendes. Die haben eine Portierung von Quake 2 auf Java gefunden. Das war so eine normale Java-Anwendung. Und haben sich überlegt, hey, das könnte man mittlerweile doch eigentlich ins Web bringen. Und wir haben jetzt mittlerweile mit HTML5 so Sachen wie WebGL und Canvas-Tag und Soundausgabe über das Audio-Tag und so Geschichten. CSS-Animationen, Websockets, alles irgendwelche Buzzwords, die man schon mal irgendwo gehört hat. Und die haben einfach mal dieses ganze moderne neue Zeug genommen und das in ein Spiel reingepackt. Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Mhm. Und die haben dann Folgendes gemacht. Also die haben das Spiel nicht selbst geschrieben, sondern die haben Schnittstellen, die da benutzt wurden, aufs Web portiert. Unter anderem halt statt normalen TCP-IP-Sockets haben sie dann Websockets benutzt, was jetzt auch ein relativ neuer Standard ist, um so Kommunikation mit Webanwendungen zu regeln. Und dann mussten sie noch ein paar Input-Output-Sachen neu implementieren, die da benutzt wurden. Und dann haben sie das Ganze mit GWT nach JavaScript kompiliert. Und es läuft jetzt im Browser. Und
okay, also ich kann dieses ganze Quake 2, so wie ich es von früher kenne, jetzt einfach meinen Browser aufmachen und kann es spielen.
Richtig. So ist die Idee.
Mit mehreren Levels und Multiplayer. Und
sogar Multiplayer, dafür haben sie dann die Websockets gebraucht. Und dann braucht man dann wahrscheinlich noch irgendwie eine Serverkomponente, die dann die ganzen Clients so miteinander verschaltet. Aber ja, im Prinzip schon. Also das Ganze läuft momentan, soweit ich weiß, in einem aktuellen Safari, also im WebKit vor allem, und auf dem Chrome, auch irgendwie eine aktuelle Chromium-Version, da drauf läuft es auch.
Okay.
Und cool. Ja, die haben dann, wie gesagt, also WebGL benutzt, um dann die Grafik zu rendern, und haben dann über das Audio-Tag den Sound ausgegeben und mit Websockets dann Multiplayer-Kommunikation geregelt. Das fand ich echt extrem faszinierend, vor allem, dass die da nach eigenen Angaben nicht mal extrem viel Zeit reingesteckt haben, um das Spiel zu portieren.
Das heißt also, wir brauchen tatsächlich wirklich nur noch so ein Chrome OS, so ein Browser.
Ja, interessant.
Weil dann der Rest geht ja irgendwie.
Ja, also interessant fände ich es mal schon. Also gerade in Sachen, wo wir jetzt dann auch über irgendwie virtuelle Arbeitsplätze oder sowas geredet haben, könnte man sich auch mal vorstellen, dann...
Wie stellst du dir einen Arbeitsplatz vor?
Ja.
Nee. Quake? jetzt, nee, wo Quake läuft, taugt das als Arbeitsplatz.
Lass mich doch mal ausreden. Okay. So virtuelle Spielstationen vorstellen. Also so ich meine, ich muss mir nicht mehr großartig Gedanken machen, was ich denn von Betriebssystem oder sonst irgendwas drunter habe, sondern ich habe einfach meinen Browser als Plattform, und wenn ich mal schnell was spielen will, dann klicke ich eine Webseite an.
Cool.
Fände ich mal interessant. Also gerade als jetzt jemand, der relativ wenig spielt eigentlich, und vielleicht irgendwie kurz mal Lust hätte, und da müsste ich jetzt nicht irgendwie rebooten und müsste irgendwie oder irgendwie eine VM starten oder was auch immer, sondern oder mir irgendwie mal, selbst wenn es auf dem Betriebssystem läuft, ein Spiel installieren, sondern ich klicke mir das zusammen und dann habe ich auch irgendwas schön Reaktionsfreudiges.
Neulich habe ich irgendwo gelesen, dass Quake das Hello World der heutigen Zeit ist.
Quake?
Ja.
War das nicht ein Twitter-Client?
Nee.
Twitter-Client oder du?
Ja, Twitter-Client auch, genau, stimmt, ja, natürlich.
Also
sprich, früher war es irgendwie, die Plattform galt als gehackt und gemastert, wenn man irgendwie, keine Ahnung, auf der Kaffeemaschine dann Linux-Kernel booten konnte und Hello World starten konnte. Heutzutage muss Quake portiert werden.
Ja, oder Doom 3D.
Ja. Also ich glaube, Doom oder was anderes, ScumVM. ScumVM läuft, glaube ich, auch überall, fast. So.
Ja. Dann ist es schön, dann kann man damit arbeiten.
Ja.
Obwohl ich jetzt auf einer Kaffeemaschine irgendwie keinen Doom spielen würde wollen. Oder wer weiß, was das Ding dann macht.
Ich glaube, das gibt es wirklich für ziemlich jedes Telefon. Kann das sein?
Ja, ja.
Gibt's das immer so, das ist noch nicht gehackt, das hacke ich jetzt mal. Und dann
Ich hatte mal einen Taschenrechner, auf dem Doom lief.
Ja, siehst du mal. Das meine ich.
Ja.
Dann hoffe ich, dass mein Auto nie Doom spielt.
Das wird es wahrscheinlich schon können.
Frank, erzähl mal deine Geschichte mit dem Reset-Knopf.
Die habe ich.
Hast du die schon mal erzählt?
Ja, hast du schon mal erzählt. Die habe ich sogar angebracht hier in meiner Präsentation letztens.
Ja.
Ich habe ja am Freitag habe ich über Maemo referiert und habe auch, da sind wir dann auch schnell in eine Diskussion, offene, geschlossene Plattformen und was braucht man eigentlich alles? Steht, glaube ich, der online, kann man sich angucken, wenn man auf die HDMI-Webseite geht, da irgendwo Präsentationen sich mal durchklicken. Ist dummerweise ein WMV-Stream. Deswegen hatte ich es nicht getwittert.
Soll ich nochmal kurz die Geschichte wiederholen? Weil sonst kann die Hälfte der Zuhörer ja nicht lachen.
Ja, genau, lach mal noch. Ja,
ich war neulich, jetzt Anfang des Jahres, war ich in den USA und dann bin ich zum ersten Mal in so einem modernen Ford, die es da ja ganz viele gibt, mitgefahren. Und das ist so ein Modell, was dieses Sync-Plattform drauf hat, wo man dann irgendwie von dem Handy, was in der Hosentasche ist, mit Bluetooth streamen kann und noch mit Navigation und dann noch nebenher sich die E-Mails vorlesen lassen kann und alles irgendwie hochautomatisiert. Und das Ganze ist realisiert auf Basis von, von was eigentlich? Ist es Windows?
Es kommt irgendwie Windows, von Microsoft.
Ja, es kommt von Microsoft und Windows ME-Kernel, nennt sich das, glaube ich, auch immer noch korrekterweise. Naja, egal, auf jeden Fall Microsoft-Technologie. Ja, und lustig fand ich jedenfalls, dass auf dem Armaturenbrett ganz dick in der Mitte war ein richtig großer, dicker Reset-Knopf angebracht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der wahrscheinlich für die Klimaanlage oder für irgendwas anderes gedacht war, aber ich fand es extrem lustig. Weil etwas, weil unterhalb von dem Reset-Knopf stand dann irgendwie Powered by Microsoft, so ein Metallschild.
Hast du ein Foto von gemacht?
Habe ich, glaube ich, irgendwo sogar, ja. Ah,
da musst du noch
unglaublich.
Tja. Ja, und das ist doch schlimm, oder? Also früher, die Sachen werden immer komplexer und eigentlich blickt keiner mehr durch und weiß nicht, früher war es wenigstens analog, alles mechanisch oder so, man hat irgendwo draufgehauen und dann ging es wieder. Heutzutage, ich weiß nicht, ich hätte echt Angst, wenn man bei 200 auf der Autobahn irgendwie das Ding plötzlich meint, es müsste resettet werden. Also
es gibt bei, ich hatte mal ein Auto, das vor seiner Garantierückholung so ein Problem hatte, das ist dann in den Notmodus verfallen und man konnte maximal da noch 120 fahren. Wenn man gerade 160 gefahren ist und das Auto plötzlich auf 120 abbremst, ist das ein spannendes Phänomen.
Spannend, nennst du das? Also ich finde es beängstigend, ganz ehrlich.
Ja, nee. Es sorgt dafür, dass das Auto doch nicht so arg viel kann und man seine Sinne wieder beieinander hat.
Ich finde ja total beruhigend, dass die Automobilindustrie trotz der zunehmenden Automatisierung in den Autos dieses Drive-by-Wire letztendlich jetzt ja doch mal gelassen hat. Also dass diese Idee, dass das Lenkrad gar nicht mehr direkt mit den Rädern verbunden ist, sondern man eigentlich nur noch irgendwie hier so einen Sensor bedient und dann der eigentliche Computer dann die Räder bewegt. Und das wurde jetzt dann doch jetzt auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Also das ist vielleicht auch keine schlechte Idee.
Ja, also Leute, ich empfehle euch, kauft jetzt alle noch ein Auto und stellt es irgendwo hin. Ja, so sicherheitshalber, man kann ja mal immer eins als Backup brauchen. Also wer weiß, was da in Zukunft alles kommt noch. Also da habe ich echt vor Angst, also dass die bauen da immer mehr Technik ein und heutzutage geht es schon kaum noch, da ist mehr Technik als in meinem Rechner hier irgendwie, was da alles für Programmcode rumkreucht und fleucht und dass das Ding einfach nicht mehr ohne bedienbar ist.
Ja.
Und das ist ein interessantes Phänomen. Na,
wobei ich sagen muss, ich war vor kurzem in einem japanischen Auto drin gesessen, das komplett alles drin hatte, was man sich vorstellen konnte. Also die Knöpfe waren schon interessant.
Zum Beispiel?
Also so Overhead-Display, das Navigationsanweisungen und Gefahrenmeldungen direkt in der Frontscheibe angezeigt.
Da kommt man sich vor wie so ein Kampfjet-Pilot.
Das hat jetzt Augmented Reality modern, auf modern. Also,
das geben wir!
Genau. Und so automatische Abstandwarnung oder beziehungsweise Abstandhalter ist auch was total Interessantes. Ich gebe meine Zielgeschwindigkeit ein. Und
der fährt dann hinterher bis in die Garage des Autos vor allem. Oder?
Tja.
Auch wahrscheinlich.
Ja, ich muss jetzt sagen, ich finde, obwohl ich momentan eigentlich kein Auto fahre, finde ich sowas, so diese kleinen Hilfen, so ein Head-Up-Display oder so, das finde ich echt schick und interessant. Kritisch wird es bei mir dann, wenn die Automatisierung ins Basissystem vom Auto mit eingreift. Also
Lenken, Bremsen,
genau, Gas geben. Genau solche Sachen. Also ich habe da vor ein paar Jahren irgendwie, da gab es dann mal irgendwelche Studien, wo man dann, also was auch Usability-technisch total bescheuert ist, so ein Auto vorgestellt wurde, was man dann mit einem Joystick lenken sollte. Juhu. So Drive-by-Wire. Und da, also da habe ich mir damals schon gedacht, ja, das kommt mir komisch vor. Und heute denke ich, oh nee.
So, dann noch eine Maschinenpistole also, vorne drauf und dann geht's ab.
Aber jeden Airbus lenkt man über einen Flightstick. Also.
Ja schon, da ist das glaube ich auch noch ein bisschen was anderes. Aber allein schon von der Haptik her ist so ein Lenkrad, also man dreht's und dann lenkt man da irgendwie in die Richtung. Das ist ja schon was anderes, als wenn man jetzt hier irgendwie so mit so einem kleinen Knubbel rumspielt. Also ich merke das auch immer wieder so mit dem Telefon zum Beispiel. Also ich habe da so ein G1 und das hat eine Hardware-Tastatur und da ist die Haptik schon eine ganz andere, wie wenn man jetzt irgendwie auf einer Software-Tastatur auf dem Display rumtappt. So. Und ja, irgendwie, also wenn man da so ein bisschen haptisches Feedback hat und irgendwie mit den Fingern spürt, was man da eigentlich gerade macht, das finde ich usability-technisch um einiges besser, wie wenn man jetzt irgendwie so voll digital irgendwas macht.
Auch mein Grund fürs G1 gewesen.
Ja.
Ja, das ist ja immer die Frage, also das ist ja auch total kompliziert, dann die entsprechende Software richtig fehlerfrei für alle Eventualitäten hinzubekommen. Ich meine, da gibt es ja dieses Beispiel von dem Airbus 320, kennt ihr wahrscheinlich jede Geschichte. Das war so das erste Flugzeug, was also eben auch mit so einem Joystick gesteuert wurde und da wurden da so tolle Funktionen eingebaut wie Schubumkehr bitte nur auslösen, wenn Flugzeug am Boden, nicht in der Luft, sonst fällt es nämlich runter. Was jetzt erstmal so grundsätzlich eine total gute Idee ist. Das Problem ist, es gab dann nämlich so ein paar Unfälle, dass das Flugzeug nämlich auf der Landebahn, da war es irgendwie vereist, haben sich dann, das Flugzeug war am Boden, aber die Räder haben halt nicht wirklich richtig gehaftet. Dann hat die Elektronik gedacht, oh, ich fliege ja noch, Schubumkehr nicht möglich und dann halt schön zum Ende der Landebahn übers Ziel drüber rausgeschossen.
Ach ja.
Und das sind genauso Dinge, da muss man halt erstmal dran denken. Sprich, eigentlich denkt man nicht an alles.
Ja, das schwierig. Ist so die Geschichte der Software-Bugs.
Genau.
Da gab es doch auch diese Geschichte mit diesem Kampfjet, der dann irgendwie nur über den Äquator geflogen ist und die Software gedacht hat, oh, jetzt muss ich
bin mich umdrehen.
nee, der ist yes. über den Äquator geflogen und der Bordpilot, also diese Steuersoftware hat dann irgendwie gedacht, oh, jetzt ist ein Vorzeichen falsch, jetzt muss ich das mal korrigieren und hat den Jet auf den Rücken gedreht.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist automatisch ein Reset.
Nee. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie...
Das will ich aber in x Kilometer Höhe auch nicht unbedingt machen.
Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Urban Legend ist, aber ich fand das ganz interessant.
So.
Ich fand nee, also das Ganze da sind schon irgendwie interessant. So.
Genau, was für Raketen auch schon hochgegangen sind, weil was weiß ich, irgendjemand was verdreht hat oder ganze Roboter, die nicht gelandet sind, weil irgendjemand dachte, ach Meter und Meilen und so... Was soll's, ja, irgendwie, wir rechnen mal hier mit irgendwas, wird schon irgendwie passen. Naja, nicht umsonst werden die Sachen ja in der Raumfahrt irgendwie 3-4-mal programmiert, Blackbox-mäßig. Ja. Und dann gucken wir mal, 3 Entscheidungen sind besser als eine.
Mhm.
Und wenn 2 die gleiche Entscheidung treffen, nehmen wir mal lieber die, dann spinnt der letzte oder so ähnlich. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, so redundante Systeme haben schon was.
Ja.
Also vor allem auch, wenn sie dann von komplett unterschiedlichen Teams gebaut wurden. Ja, genau.
Ich frage mich, was dann ein Pop-Up-Blocker ist, zu der Frage, die gerade im Chat hochkam.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich musste da an dieses Bild mit dem hüpfenden Fuchs denken, aber egal.
So. Also beim Auto, solange das echt nur so eine analoge Verstärkung ist, so, also ich meine, ich würde wahrscheinlich auch ein Auto ohne, wie heißt es, dass ich ein bisschen, wenn ich dran drehe?
Servos.
Servolenkung, ja, genau. Ich glaube, ohne würde ich auch schon gar nicht mehr klarkommen, aber es ist echt? Halt, ja. Also, bist du mal ein Auto ohne Servolenkung gefahren und hast mal eine Bremse schon seit langem mal wieder richtig gedrückt?
Mein Smart hat keine Servolenkung.
Ingo, die zwei letzten Autos, die ich gefahren habe, hatten keine Servolenkung. Echt? Ja, also ich bin das noch gewohnt.
Das geht.
Ja, also, man muss bloß wissen, wie man anfährt, dann ist das alles kein Problem.
Aber Bremskraft zu stärker, da hast du schon recht, das ist eine fiese Sache.
Ja.
Und das nämlich dann, da rechnet man damit und dann plötzlich ist das Ding leer, weil das Auto rollt oder der Motor nicht tut und dann plötzlich.
Muss man richtig drauf.
Muss man richtig bremsen.
Ja. Bist du dir aber sicher, dass dein Smart einen Bremskraftverstärker hat?
Das, da bin ich mir relativ sicher. Meinst du nicht?
Ich sag nur 120 km/h.
Hm. Wenn, dann wären es 130.
Hat der Golf 5 nicht ein digitales Gaspedal? Also ich saß letztens in einem Golf 4 und da habe ich mich schon echt unwohl gefühlt, weil ich gedacht habe, der fängt ja an automatisch zu wischen und hupt, wenn ich rückwärts fahre und schaltet auf Nacht um und alles Mögliche. wo ich echt gedacht habe, Hilfe, in meinem Auto muss ich das alles selber machen und der macht das alles automatisch. Und da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, ist dann das alles so gut? Will ich das wirklich alles? Also auf der einen Seite ist es halt echt Komfort, auf der anderen, wenn das mal alles nicht mehr tut oder wenn die Software echt streikt, dann bist du halt da verloren.
Ja gut, aber das Problem hat man bei allem, was man irgendwie automatisieren kann.
Ja, und dann wollen sie halt, das ist auch wieder die Sache mit dem Vendor-Login, dann musst du halt auch zur Vertragswerkschaft fahren, die das reparieren können. Das kann dann halt auch nicht mehr jeder, weil da halt so viel Technik drin ist und alles patentiert und alles geschützt, dass das nur bestimmte Leute wieder machen
können. Wir brauchen können. Mehr Open-Source-Autos.
Genau, wir bauen das Open-Source-Auto. Nee, gibt's gar nicht.
Glaube ich jedenfalls.
Das wäre doch mal eine innovative.
Sollte man mal machen.
Ja, ich glaube halt Open-Source-Programmierern fehlen die Ressourcen für sowas. Also ich glaube, das ist schon kostenmäßig ein bisschen aufwendiger, als jetzt irgendwie einen Twitter-Client zu programmieren.
Ach was, echt?
Ja.
Es gibt genügend auf Linux basierende Steuerungselektronik.
Ja, also das macht es ja nicht Open-Source.
Das macht es noch nicht Open-Source, das stimmt.
Ja, nee, ich meine ja, man braucht halt die ganze Testumgebung und das Zeug außenrum.
Ja.
Ja.
Ja, man braucht auch irgendwie die Motivation. Also die meisten Open-Source-Programmierer entwickeln halt was, weil sie das jetzt selber gerade brauchen. Aber
ich mein, ein Auto brauche ich auch.
Naja.
Ich entwickle mir meinen Open-Source-Zug im Übrigen.
Genau, mach mal.
Ja, sollen wir mal wieder
nächstes Thema?
Mal auf die Agenda schauen.
Genau, nachdem wir ja jetzt irgendwie in der Zukunft waren oder teilweise auch in der Vergangenheit, haben wir jetzt noch einen Pionier, der gerade am Sterben ist. Und zwar einen mit Handhelds oder wie die Dinger früher hießen.
Oh ja.
Ja, Frank, dein Thema.
Oh, mein Thema, echt?
Ja, habe ich dich dahinter geschrieben.
Okay. Ja, das war eine demokratische Abstimmung.
Ja, super. Ja, aber ich muss echt, also Palm ist zwar die ursprüngliche Version nicht Open Source, das neue ist ja irgendwie Linux-basiert, aber trotzdem ein Unternehmen, was mir echt extrem sympathisch ist, muss ich sagen. Ich habe mir damals meinen ersten Handheld aus Amerika importiert, das hieß damals ja noch Pilot, wurde dann später umbenannt in Palm Pilot und danach in Palm. Und hatte irgendwie 128K und hatte schon so ein richtig Star Trek-mäßiges Touchscreen und da gab da auch irgendwie so ein Star Trek Tricorder-Software drauf. Da hat er drauf rumdrücken können, hat komische Geräusche gemacht und das war total der Hammer damals. Und Palm ist mir echt immer, das ist eine total sympathische Firma, aber deswegen tut mir es auch ein bisschen leid, weil ich habe die News wahrscheinlich jetzt auch gelesen. Es sieht also wirklich überhaupt nicht gut aus. Und nach dem, was die Gerüchteküche so sagt, war es das eben demnächst. Also entweder machen sie den Laden zu, oder es wird irgendwie verkauft an einen Großen. Aber wahrscheinlich wird sich jemand finden, weil Palm besitzt natürlich eine Menge an Patenten, die momentan ja begehrt sind. Wahrscheinlich wird der Rest von der Firma dann weggeworfen. Aber
was ich ehrlich gesagt schade finde, weil also wir hatten ja mal so eine Sendung, als Mike damals sein Palm Pre vorgestellt hat.
Ja, und der war sehr begeistert von dem Ding.
Ja, und ich habe ja damit auch eine Weile rumgespielt und ich finde, also jetzt mal abgesehen von der Tastatur, die da drinnen eingebaut ist, das Betriebssystem ist schon schick und gut gemacht und lässt sich scheinbar auch ziemlich cool programmieren und so. Also prinzipiell fände ich es schade, wenn das dann einfach weggeworfen würde.
So. Also sie haben zum Beispiel diese Notifications, haben die viel besser gemacht als irgendwie Android oder iPhone oder jeder andere. Genauso auch dieses Konzept mit dem Multitasking, wie man es schön zwischen den Karteikarten hin und her swipen kann und nach oben, um es wegzuwerfen, ist auch viel schöner. Wie am iPhone gibt es momentan noch gar nicht. Demnächst vielleicht mit Multitasking und Android.
Multitasking,
ja, bitte. Genau.
Also es ist ja nicht wirklich, es sind irgendwie vier, fünf Sachen.
Denkt euch die Anführungszeichen.
Ja, also. Genau, und beim Android ist es ja auch nicht so wirklich toll mit den Prozessen killen irgendwie. Und da war schon, also Palm ist schon echt, also die haben da eigentlich richtig gemacht, aber irgendwie...
Ich warte auf Migo.
Aber an was liegt's? Entwickler-Community zu klein?
Tja. Ich glaube, die sind damit zu spät rausgekommen. Ich glaube, die Konkurrenz war einfach schon zu groß.
Also auf jeden Fall die...
Also das System ist eigentlich... Also,
ich fand die Hardware scheiße.
Ja, das ist...
Das war echt zu viel Plastik.
Also die haben echt viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Ich meine, die waren mal Marktführer in einem Segment und haben sich ja dann aufgespalten und haben ja ihre eigene Software-Schmiede verkauft, die ja dann irgendwie an Access gegangen ist, die dann irgendwie auch was Eigenes gebaut haben, Access Linux-Plattform. Von dem hört, glaube ich, auch keiner mehr was. und haben dann versucht, Windows Mobile Phones zu bauen, wo sie auch nicht so richtig erfolgreich waren. Und jetzt was Eigenes, wo sie halt schon gut waren, aber da ist halt die Konkurrenz jetzt groß. Und ja, Palm, weiß ich nicht, kennt man vielleicht auch in Deutschland nicht so viel. Und so die tollen Sachen, Graffiti und sowas, was sie früher hatten, geht ja jetzt im Neuen auch nicht mehr, keine Ahnung.
Also in Amerika haben die ja den Fehler gemacht, dass sie sich an, in Amerika ist es ja total in, sich an irgendeinen Mobilfunkhersteller exklusiv zu binden.
Ja gut, aber da haben
sie... Da haben sie sich eben an Sprint, was der kleinste ist von allen, exklusiv. Und inzwischen gibt es es wohl auch bei anderen Providern, Verizon und sowas, was eben größer und bekannter ist. Aber ursprünglich war es nur Sprint. Und auch in Deutschland war es ja nur bei O2, meines Wissens. Und O2 ist ja zwar auch irgendwie toll, aber trotzdem auch der kleinste von allen.
Ja gut, aber du kannst bei O2 das Ding kaufen und trotzdem in jede SIM-Karte reinschieben.
Ja, aber bin ich in T-Mobile oder in Vodafone-Shop, dann gibt es das einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Entscheidung ist, wenn man viele
Geräte... Kannst du ein iPhone woanders kaufen als bei T-Mobile?
Ja, T-Mobile ist aber der größte und weit verbreitete
Anbieter. Richtig, und nicht der kleinste.
Anbieter.
Ja. Also es könnte schon ein Fehler gewesen sein, ich weiß nicht.
Ja, die Geschichte, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, war, dass der oder das Palm Pre, was sagt man denn da? Der?
Egal.
Der Palm Pre.
Such dir was aus.
Wurde ja anfangs auch nur mit wie heißt dieses, CDMA ausgeliefert. Und der kam ja erst dann ein paar Wochen oder Monate später, als 3G-Version. Und ich denke.
DSM.
Ja.
Es gibt auch bei CDMA ein 3G.
Ja, also GSM, UMTS.
Ja.
Ja, genau. Und ich denke, damit haben
wir. Den schon,
ja. Hier. Genau. Wir kennen unsere Abkürzung.
Ja.
So, wo war ich? Jetzt bin ich aus dem Konzept. Machen wir weiter, Ingo.
Ich weiß, was du sagen wolltest. Es stimmt da schon zu. Also es ist dann auf GSM viel zu spät. Ich glaube, in Amerika gibt es nach wie vor überhaupt nicht mit GSM, soweit ich weiß. Und in Europa natürlich dann die GSM-Version, aber halt auch viel zu spät.
Ja, genau.
Und jetzt haben sie ja dann jetzt irgendwie vor ein paar Monaten die Plus-Version, also eine verbesserte Version vorgestellt, die irgendwie nur minimal verbessert war, ein bisschen mehr Speicher und irgendeine Taste geändert, keine Ahnung.
Aber die kommt jetzt auch in Deutschland raus. Also die kommt diesen Monat oder nächsten Monat. Ist
echt zu spät jetzt.
Nein, was heißt zu spät? Also für die Firma vielleicht, aber so spät ist es jetzt auch wieder nicht. Also ich meine,
würdest du es noch kaufen?
Richtig coole Plattformen gibt es bisher nur zwei. Das ist das Android, was sich gerade auch ein bisschen zersplittert, wo man auch sagen kann, naja, so toll läuft es gerade auch nicht, weil irgendwie HTC irgendwie das G1 schon seit Jahren nicht geupdatet hat und auch die...
Das gibt es noch gar nicht. Ja, aber
ich glaube, da können wir uns auch mal irgendwie... Über ein Jahr ist es auf jeden Fall schon alt und es läuft mit 1.6 oder 1.5 oder was ich, und die sind bei 2.1 Grad und auch andere Hersteller, Samsung, die bringen teilweise auch die Telefone genauso gleich raus. Bloß, dass sie die Software updaten und fürs alte Telefon bringen sie es nicht. Also da hat Android gerade auch extreme Probleme. Und sonst gibt es noch das iPhone, was cool ist. Hm. Der Rest ist jetzt auch nicht... Also da wäre schon noch Platz. Da ist Platz für eine dritte, vierte Plattform auf jeden Fall.
Symbian?
Also
Symbian wird noch lange Marktführer bleiben, aber...
Also das ist ein ganz anderes Preissegment, glaube ich.
Ja, ja, macht Nokia ja auch, also die für ein Low, oder nicht ganz Low, aber so Mittelpreissegment nehmen sie Symbian und für hochpreisig nehmen sie ja jetzt Emigo her. Von daher, und da gibt es auch die ersten Versionen, mal gucken, auch die erste Telefon-UI-Vorstellung kann man sich auch mal angucken. Ich weiß ja auch noch nicht, was ich als nächstes für ein Telefon nehme, ja. Ich bin ja immer noch dabei. Juli läuft mein Vertrag aus. Was mache ich jetzt als nächstes?
Tja, so, mir geht's ganz genauso.
Das ist halt zwei Jahre jetzt her, ja.
Soll ich mich jetzt noch in den Kreis einbringen? Ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr so sicher, ob mein nächstes Telefon Android wird.
Wieso, was dann?
Ich bin mir nicht sicher.
Okay, aber um nicht sicher zu sein, brauchen wir zumindest eine Alternative.
Na, Alternative ist auf Migo warten.
Ja, keine Ahnung,
auf Migo warten. Und das gibt es halt Ende dieses Jahres.
Ja. Ich würde euch eure Kaufempfehlung jetzt einfach mal ab. Nachgucken, ob es Doom 3D gibt.
Genau, gibt genau.
Wahrscheinlich nicht.
Es gibt aber für Symbian Doom 3D.
Ich weiß.
Und das heißt jetzt aber irgendwie nicht, dass ich deswegen ein Symbian-Phone haben will.
Nee, also gerade in Sachen Android, da hatte der Ingo auch recht, da hatte ich irgendwann mal auch mal so ein Rant reingeschrieben, dass man das mal reinbringen könnte irgendwann, aber ich glaube, das will ich jetzt nicht aufmachen, das Fass. da gibt es halt momentan tierische Probleme mit der Zersplitterung der Plattform in Sachen Versionen und was wird denn wie wo ausgeliefert. Und
die einen machen da noch, was heißt die einen? Zwei machen auf jeden Fall noch eigene GUI oben drüber.
Ja.
Sony Ericsson HTC und HTC, Sense. Die haben jeweils nochmal, ich brauche noch ein bisschen mehr 3D.
Ja.
Und also irgendwie blöd.
Ja, und ich habe ja letztens gelesen, das hat mich jetzt total erstaunt. Es gibt echt heute noch Hersteller, die kündigen Geräte an, die gibt's noch nicht mal auf dem Markt und die werden mit Android 1.5 ausgeliefert.
Ja,
irgendwann
genau.
Mal. Und Android 1.5, also wenn man sich das vorstellt, ich habe mein G1 jetzt so ein Jahr und ein paar Monate ungefähr so. Und Android 1.5, das ist schon mindestens ein Jahr alt.
Wir sind bei 2.1.
Nee, aber da war ja noch, also da kam ja dann noch der Schritt 1.1 auf 1.5 und 1.5 auf 1.6. Also,
ja, und dann auf 2.0, dann auf 2.01 und dann sind wir bei 2.1.
Neulich habe ich eine Werbung gesehen, eine Werbung für das Motorola Milestone, wie es hier heißt, oder Droid, wie es in Nordamerika heißt. Und es wurde angepriesen mit als das erste Android 2.0 Handy.
Ja. Die können aber mittlerweile 2.1.
Ist natürlich auch korrekt, nur wen interessiert es, wenn es inzwischen 2.1 gibt?
Ja.
Ich kann auch nicht irgendwie mein Auto bewerben mit. Wir waren übrigens damals die Ersten, die vor 100 Jahren irgendwie 4 Reifen dran geschraubt haben. Ist doch mir heute egal.
Ja. Also das ist alles ein Problem. Vor allem, man weiß halt auch nicht wirklich, was für ein Telefon man sich kaufen kann, wo man dann halt auch noch zumindest irgendwie für 1-2 Jahre Updates bekommt. Also ich sehe es jetzt, ich habe es vor langer, langer Zeit mal irgendwann, als ich so in den ersten paar Sendungen mal hier war, mal erzählt, dass sich meine Schwestern ebenfalls Android-Telefone gekauft haben. Samsung Galaxy war das.
Ja. Und die updaten auch nicht.
Genau, die sitzen, seit sie das Telefon gekauft haben, vor auch knapp einem Jahr, sitzen die auf Android 1.5 fest.
Ja. Aber es war doch früher so. Früher gab es überhaupt kein Handy, jemals ein vernünftiges Firmware-Update. Wenn du Glück hast, gab es mal eins, was ein paar Bugs rausgemacht hat, neue reingemacht hat und das war's dann.
Ja,
aber neue Features, nachträglich neue Features für Nintendo ist total ungewöhnlich.
Aber das war ja das Tolle an den neuen Smartphones.
Seit Symbian gab es das schon. Also mein N95 hier, was ich hier noch liegen habe, das konnte zum Beispiel ganz am Anfang kein RGPS.
Ah.
Und das haben sie
RGPS.
RGPS. Assisted.
Und das GPS. Haben sie dann einfach das ohne Kosten einfach mal später eingebaut.
Ja,
ach,
genau.
Was. Okay,
ja.
Cool.
Also ich habe früher mal auf meinem, wie heißt dieser Klotz, der da rumliegt? Nokia 6630 ist das, glaube ich. Da habe ich auch mal irgendwann Firmware-Updates eingespielt und das war ein Riesenkrampf. Da musste man erst dann Windows booten und eine komische Software installieren und dann das richtige Image finden und oha.
Während heute bei neuen Handys das ja so ist, das geht ja over the air. Also beim N900 oder auch bei manchen Android-Telefonen geht es ja so. Also
gut, das geht eigentlich bei allen, wenn die Updates ausgeliefert werden.
Ja, aber ich meine, bei iPhone geht es jetzt zum Beispiel nicht, weil die wollen immer iTunes, egal was du machst.
Ja.
Ja.
Schade ist, will ich überhaupt Over-the-Air updaten?
Ja.
Wenn ich mutig bin schon.
Was hat das mit
Im Backup habe ich sowieso. Und ich will doch nicht an irgendeine Software gebunden sein, die das macht. Und dann bin ich an irgendein Betriebssystem gebunden. Das ist doch totaler Schwachsinn.
Also ich habe auch schon CyanogenMod-Update Over-the-Air eingespielt, da kenne ich nichts. Also
die Daten habe ich doch alles. Außerdem synchronisiere ich doch alles mit der Cloud. Was soll der ganze
Zeit? Stimmt. Ist sowieso alles bei Google oder bei Herrn Schäuble Vorratsdaten gespeichert.
Genau, ich schreibe mal Briefe hin.
Genau.
Ich habe da mal
ein Update. Mein Handy ist kaputt, kannst du mir mal mein Backup zurückspielen? Ich habe doch alles von mir.
Ja, genau.
Ja. Ich bin auch nur die Nummern, mit denen ich im letzten halben Jahr telefoniert habe. Alles andere können wir vergessen.
Genau, das sind die wichtigsten Leute. Scheiße, dass sie jetzt die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft haben.
Ja, schade, gell?
Gut, dann kommen wir zum
selber backuppen.
Kommen wir zum nächsten, was auch ein bisschen mit Android zu tun hat, sollen da Android-Apps laufen. Das VPAD, vielleicht habt ihr es gehört, es gibt da in Deutschland so eine Firma, Neophonie in Berlin, und die haben sich gedacht, wir bauen mal was so ähnlich ist wie ein iPad, bloß offener, cooler. Aus Deutschland?
Ich glaube, das wäre der Ansatz gewesen, ja. Ich habe gedacht, und dann habe ich gedacht,
Es hat viele USB-Ports und man kann eine SD-Karte reinschieben und alles, was bei diesem komischen Ding aus Cupertino irgendwie nicht geht. Also vom Ansatz her schon mal klasse und soll irgendwie Android-Apps auch können und es soll Linux drauf laufen und alles ganz cool. Und dann haben sie letzte Woche eine Pressekonferenz gemacht und da haben sie sich, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen
blamiert.
Blamiert, ja. Genau, das ist vielleicht das richtige Wort. Also sie haben dann irgendwie ein V-Pad da gehabt und das V-Pad lief dummerweise auch nicht mit Linux, sondern mit Windows.
Ja, aber ist es, also ich ehrlich gesagt, ich habe das jetzt auch gelesen und die ganzen Leute, die sich darüber aufgeregt haben, jetzt oute ich mich jetzt hier als, ich finde es gar nicht so schlimm, weil das war halt ein Demo-Gerät. Also eine andere Firma hätte vielleicht eine Pappvorlage rumgereicht.
Ja, naja.
Also das ist doch jetzt, die haben doch nie behauptet, dass das finale Gerät ist.
Ja, aber warum warten sie nicht noch 3 Wochen? Wo wäre da das Problem gewesen?
Keine Ahnung, wahrscheinlich brauchen sie jetzt Vorbestellung, damit ihnen das Geld nicht ausgeht.
Die Vorbestellung hatten sie sowieso schon. Also das hat an der Pressekonferenz überhaupt gar keinen Unterschied gemacht.
Aber dass bei Präsentationen irgendwas zusammengefaked wird, also das kenne ich aus persönlicher Erfahrung auch ziemlich gut.
Kennt ihr dieses Video vom Nokia N97? Wo sie da mal so Werbefilm versus Wirklichkeit? Hm. Oh, großartig. Können wir auch nochmal verlinken.
Das ist alles Fake ist nicht nur bei denen so.
Ja, aber es gibt gute Fakes und es gibt halt Fakes, die einem Kunden kosten und auch die einem böse Publicity einbringen. Und
Ich persönlich fand ja da auch die Hardware nicht mal so interessant. Ich fand dann eher die Software, die da drauf laufen soll, interessant. Zum einen als Benutzer, zum anderen als Entwickler. Und da finde ich es jetzt irgendwie so ein bisschen uncool, dass die halt, okay, sie hätten das Ding auch auslassen können und hätten es halt so rumreichen können, dass man sich mal die Hardware angucken kann. Aber man kann ja gar nicht so begreifen oder irgendwie sich angucken, wie das Gerät sich verhält, wenn da nicht die Software drauf läuft, die da später mal drauf laufen soll.
Mhm. Also, stimmt, ja klar. Ja.
Aber es gab jetzt wohl schon erste Leute, die haben es in Action gesehen und auch mit dem späteren V-Pad OS, was wohl eine Ubuntu-Version sein soll, auf der dann halt alles läuft. Ach, und das
ist mit der Android-Plattform, mit der Android-Runtime passiert für Ubuntu.
Genau, das ist nämlich ganz seltsam, ich habe das auch noch nicht ganz verstanden. Also die haben tatsächlich, ich meine, ich hätte da halt einfach ein Android drauf gemacht. Es gibt ja auch massenweise jetzt Android-Tablets, die angekündigt sind.
Aber willst du echt eine Telefonplattform auf ein anderes Gerät bringen, für das sie nicht gemacht ist? Und willst du diese Plattform noch mehr splittern? Also das bringt's doch mal rein gar nicht. Du musst die UI anpassen. So oder so.
Ja gut, aber ich denke, Android ist besser angepasst als ein Standard-Linux-Desktop, wo ich dann aber meine Buttons, Menüs mit dem Finger halt leider nicht treffen kann.
Wenn das ein x86 ist, dann so what?
Du kennst doch von deinem N900. Also da kannst du, wenn du normale X-Programme drauf startest, das kannst du halt vergessen.
Geht gar nicht, genau.
Ja. Genau. Ja. Und so ist es doch dann jetzt mit so einem Standard Ubuntu auf dem Tablet.
Ja, aber das ist mit Android-Apps doch die gleichen. Die sind auf einen völlig anderen Bildschirm angepasst und auf völlig andere Bedienung als dieses V-Pad.
Achso, du kritisierst jetzt gerade, dass da Android-Apps drauf laufen.
Ja, also nee, ich find's gut, dass sie nicht Android draufgepackt haben. Das reine Android.
Ja. Android mag nicht gut angepasst sein, aber ein normaler Linux-Desktop ist halt überhaupt gar nicht angepasst.
Ja. Also ich finde, in Android.
Ja, aber es ist ja auch kein normales Linux.
Ja, nee, aber in Android hat man zumindest diese Touch-Gesten und alles Mögliche schon von vornherein mit drin. Und man hat die Runtime für die mobilen Apps und so weiter. Und das hat man halt auf einem normalen Linux-Desktop so nicht.
Doch, wenn ich Qt benutze, habe ich das, sehr wohl.
Eben.
Also.
Ja, aber gut. Da muss ich natürlich.
Ja! Ist da!
Ja, ich gucke jetzt so gerade einen Frank an, ich bin kein Qt-Entwickler.
Qt kann das ist schon richtig. Nur würde es natürlich bedeuten, dass man alles mit Qt macht.
Aber es gibt auch einen X-Server, der schon angepasst ist, der Touch-Gesten empfangen kann.
Gibt's ja, das auch. Bringt dir aber nichts, wenn deine Applikation das.
Ja, die müssen sie doch so oder so schreiben.
Ja.
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 Ja. Dann ist es doch gut, dass sie kein Android draufgepackt haben.
Wie ist es eigentlich bei Android? Ich will jetzt gar nicht das große Fass aufmachen, aber mit Auflösungsunabhängigkeit. Das geht doch so ein bisschen,
oder? Man programmiert normalerweise mit relativen Layouts, ja.
Das heißt, ich kann eine Android-Applikation schon so groß machen, das läuft dann. Das sieht vielleicht ein bisschen doof aus, aber geht, oder?
Ja. Also das geht prinzipiell relativ gut. Man kann da auch so Pixel, so auflösungsunabhängige Einheiten definieren und dann sind die Buttons halt irgendwie ein bisschen größer, wenn das Display größer wird oder so. Hm. Das geht schon.
Allerdings, wie groß werden dann auf so einem V-Pad die Buttons?
Das müsste man allerdings mal ausprobieren. Also ich habe jetzt nur den umgekehrten Fall erlebt, dass man halt eine Applikation, die eigentlich nur auf einem G1 zum Beispiel getestet wurde, mit HVGA-Auflösung zum Beispiel auf einem Nexus One laufen hat lassen, was halt fast dieselbe Displaygröße hat, aber eine weitaus höhere Auflösung. Und da hat es eigentlich vernünftig ausgesehen. Wie der andere Fall jetzt ist, müsste man mal ausprobieren. Also ich kenne es halt nur, dass die Displaygröße einigermaßen gleich bleibt und sich die Auflösung verändert. Wie sich das dann verhält, wenn die Displaygröße stark erhöht wird, wahrscheinlich werden dann die Buttons und so auch alle relativ riesig. Gut, dann hat man halt eine Vollbild-Applikation, die halt große Buttons hat.
Genau. Dann habe ich nicht mehr eine Fingerbedienung, sondern eine ganze Handfläche.
Ja, da kann man dann mit der Faust und
so. Kann ich so. Ja. Genau, mit der Faust klicken.
Hm. Na gut. Gut. Ja, besser als das Umgekehrte, dass ich dann einen Stift dazu brauche in Sachen N900
und so. Allerdings.
Ja. Gut, also bleibt festzuhalten, dass wir jetzt einfach mal abwarten müssen, bis die ersten Geräte dann kommen. Das ist leider erst Ende des Jahres oder August oder September oder sowas. Also für mich noch ewig weit weg.
Netzdekaden
so. Ja, genau. August und Ende des Jahres ist schon was anderes.
Ach, das ist doch alles dasselbe.
In zwei Wochen. Ja. Also nicht heute halt.
Nicht jetzt zu kaufen. Also
mich im Sommerloch.
Naja, ich glaube, also es war noch weit weg. Es fühlte sich jedenfalls noch ganz weit weg an. Und müssen wir halt abwarten, müssen gucken, wann es kommt. Und vielleicht kriegen wir dann mal auch mal eins und können hier mit ein bisschen rumspielen. Also ich will mir das auf jeden Fall angucken.
Vielleicht wird es ja cool.
Genau. Also sie haben sich jetzt sicher keinen Gefallen damit getan, dass sie diese PK so ein bisschen an die Wand gefahren haben. Also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. 2-3 Wochen warten, irgendwie 3 Geräte da haben, das auf dem Betriebssystem laufen, weil das Betriebssystem war ja scheinbar da. Weil 3-4 Tage später konnten sie es ein paar Leuten zeigen. Und es lief. Also es war einfach blöd. Blöd. Hätte man anders machen sollen. So wurde es halt erst gehypt und dann wurden sie ausgelacht. Das ist vielleicht nicht so prima. Aber müssen wir schauen. Du willst gehen?
Ich will gehen.
Ja, na dann, vielen Dank, dass du da warst und vielleicht bis bald mal irgendwann und wenn nicht...
Vielleicht sieht man sich ja in heute in der Woche in Ehningen.
In Ehningen, genau. Ab Freitag, dann schauen wir vorbei.
Genau, tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Und wir machen weiter mit Google, mal wieder.
Google.
Oh, Google. Gibt's ja noch?
Google. Stimmt,
auch was mit die Google. Haben jetzt wieder irgendwie hier Zahlen vorgelegt und... die Börse fand es total übel, dass sie nur
37%.
Nur 37% zugelegt haben.
Oh nee.
Ist doch alles total verrückt.
Ich habe das mit den Aktien und so bei weitem nicht verstanden, was da die Leute treibt.
Ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass ich Google-Aktien habe. Aber
schade eigentlich, ne?
Ich fand es doch interessant, dass irgendwie die Erwartungshaltung an diese Firma ist irgendwie so, dass ich, keine Ahnung, die erwarten, dass sich das alles verdoppelt pro Jahr. Oder also im Quartal, ne? Wir sprechen hier gerade von Quartalzahlen.
Ja, natürlich.
Also
verdoppeln, mindestens.
Unglaublich.
Das fällt denen ein.
Aber ich wollte eigentlich auf Okteora und Arm.
Ja.
Stimmt.
Da wollte Sven was dazu sagen.
Wollte ich das?
Ja, du hast es rausgesucht.
Kalt erwischt.
Also Okteora ist ja dieser tolle Open-Source-Videocodec und da fördert Google jetzt irgendwas.
Was ist denn Ok und was ist eine Teora?
Ok ist der Container und Teora ist der Videocodec dazu.
Ah, okay.
Wolltest du jetzt für die Hörer fragen oder für dich?
Ich wollte für die Hörer fragen.
Ach so, okay.
Ich habe jetzt gehofft, dass das Sven ein bisschen mehr dazu erzählt, als es nur irgendwie ein paar Wörter. Okay, dann erzählen wir zum eigentlichen Thema.
Nee, also wir können ja mal anfangen. Es gibt ja dieses HTML5-Videotag.
Ah, müssen wir das echt von vorne durchkauen?
Das hatten wir schon so oft.
Ein bisschen Grundlagen schon wichtig.
Ja, aber okay. HTML5 und Ok, Teora und H264 hatten wir jetzt schon ganz oft.
Also, okay.
Und wenn nicht, lest euch das durch.
Okay, eine Minute.
Wir können ja kurz in einer Minute.
Tick, tick, tick.
So kann ich mich nicht konzentrieren. Nee, es gibt ja diesen HTML5-Videocodec. Videotag, so rum. Und darin werden ja leider keine Codecs spezifiziert, die da verwendet werden dürfen sollen. Was dazu führt, dass ein Großteil der Browser jetzt mittlerweile dieses MPEG-4 H264-Format unterstützt. Alle bis auf, ich glaube, Opera und, oder? Unterstützt Opera H264?
Ja,
glaub, okay, machen da, dann sind es alle außer Firefox.
Ja.
Und Firefox?
Chromium nicht.
Bei mir schon.
Chrome schon?
Nee, Chromium nicht.
Chromium benutzt doch irgendwie FFmpeg oder irgendwas Gedöns im Hintergrund. Und
das also zumindest das Chromium, was mir von meinem Arch Linux ausgeliefert wird, das kann H264.
Okay, je nachdem, wie man es reinkompiliert wahrscheinlich. Dann. Cool.
Okay, vermutlich, sorry, ja, nee, kein Ding. jedenfalls, der H264-Codec, der ist ja scheinbar echt gut und technisch auch ziemlich ausgereift und so weiter. Der hat nur ein Problem, der ist halt ziemlich patentbelastet und da gibt es halt dann die MPEG-LA, die hat da die Hand drauf und irgendwann werden da wahrscheinlich auch mal Patentgebühren fällig. Und da hat die Mozilla Foundation was dagegen und unterstützt den darum nicht. Soweit so gut. Jetzt zur eigentlichen News. Ich habe jetzt eine Ankündigung gelesen, dass Google ein bisschen Geld in die Hand nimmt und mal die Entwicklung von einem Theora-Decoder für ARM-CPUs unterstützt. Und das finde ich eigentlich auch ganz schick, weil die ganzen Geräte, von denen wir hier vorhin geredet haben, diese ganzen Mobilgeräte, die laufen ja alle auf ARM. Und dafür gibt es momentan noch keinen vernünftigen ARM-Decoder, der dann praktisch einem das Video schön auf dem Handy rendert. Und wenn die das fördern, könnte man ja irgendwie da was reininterpretieren und mal überlegen, ob die dann vielleicht jetzt gerade dran sind, sowas wie Octeora-Video auf YouTube anzubieten oder sowas. Könnte man sich ja überlegen. Muss man nicht, aber könnte
Stimmt.
man. Und aus
diesem auch andersrum kann man natürlich sagen, die möchten wahrscheinlich in irgendeinem Handheld, also irgendwie so.
Könnte man davon ausgehen,
entweder ja. halt Android natürlich, wo ja meistens auch ARM verwendet wird, oder
genau.
irgendein Chrome OS Tablet mhm. oder sowas, dass, es, dass sie da vielleicht wollen, dass Videos ja. schön schnell
laufen. Und wäre ja schön, wenn, also wenn ich dann hier irgendwie mit meinem Android-Telefon ein Video angucken will, dann geht dann halt keine YouTube-App mehr auf, sondern ich kann das dann halt vielleicht direkt im Browser gucken. Oder ja.
Cool.
Da kann man sich jetzt dann auch wieder überlegen, was hat Google davon? Also ich meine, die haben letztens vor ein paar Monaten haben die On2 aufgekauft. Diese Firma, die auch den Theora-Codec ursprünglich mal implementiert und dann freigegeben hat. Und die haben ja auch noch ein scheinbar technisch viel besseren Codec, diesen VP8.
Ja, irgendwas mit 8.
Genau. Und den könnte man ja auch freigeben. Und da gibt es jetzt so Gerüchte, dass die irgendwie zur Google I.O. überlegen, den freizugeben. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich ein Gerücht gehört, mehr auch nicht.
Nein, es war, wurde ja gefordert doch von
das
der
wurde,
Stallman-Organisation das und wurde, von einigen anderen
auch. Nee, das, wurde, naja, das, das, heißt ja das war die Electronic Frontier Foundation.
Ja, oder die.
Gefordert
wird ja, viel, aber... Ja. Klar, aber...
Stallman hat sicherlich auch irgendwann schon mal gefordert, dass Windows Open Source wird, aber ist irgendwie ja. auch nicht passiert bisher.
Ja, aber bei Google kann man ja mal fordern und vielleicht wird es ja auch was.
Stimmt. Das ist schon die Frage, warum haben die diese Firma überhaupt gekauft? Ne? Ich meine, was will man denn mit irgendeinem ja, Codec, also, den bisher keiner groß benutzt?
Auch Google kauft auch so Sachen, um sie vom Markt zu kriegen. Also das würde ich jetzt aber nicht so... Aber
ein Videocodec, also wenn ich mir jetzt überlege, Google als Inhaber von YouTube... kauft ein Haus, was Videocodecs herstellt, da kann man was reininterpretieren, finde ich.
Ja, also wäre natürlich toll, wenn sie YouTube gleich noch umstellen auf den Codec und es in ihrem Browser einbauen und vielleicht noch die Firefox-Leute dazu kriegen, es auch einzubauen und bumm, ist ein neuer Standard geschaffen. Würden sie sicher hinkriegen, die Frage ist halt echt, ob sie es machen.
Klar. Das ich meine, prinzipiell wäre das ja eine gute Sache. Also, wenn wir dann wirklich irgendwie ein Format hätten, womit alle einverstanden werden. Ich meine, gegen Octeora spricht halt momentan aus Sicht vieler Browserhersteller, dass es halt als Codec relativ veraltet ist. Also, dass es halt schon viel modernere und bessere besser komprimierende Codecs gibt. Und den Nachteil hätte man ja mit diesem VP8 auch nicht mehr.
Mhm. Ja. Tja. Ist es eigentlich mit dem H264, der ist doch inzwischen auch ganz viel in Hardware schon implementiert, oder?
Ja.
Also, ich meine, das ist dann schon ein Problem natürlich, der also VP8 oder
sowas.
Genau, VP8 oder Octeora oder sowas, da können die da auf ARM natürlich viel optimieren, solange sie wollen, aber wenn es im Chip nicht drin ist, dann wird es einfach mal um ein paar Größenordnungen langsamer sein.
Das stimmt allerdings.
Gut, aber ich meine, wenn man erstmal einen Standard hat, dann verbreitet er sich auch wieder. Also das ist, dann wird das halt auch irgendwann in Hardware gebaut sein.
Was macht eigentlich Microsoft?
Interessiert das irgendjemand?
Naja, die haben doch schon noch so ein paar Prozent Browser-Anteil, haben sie dann doch schon noch.
Die machen, also videoseitig.
Ja, genau.
Die machen
H264.
Also die machen kein WMV. Ich fände das so.
Das wäre cool. Boah,
das hätte fast schon Comedy-Charakter.
Genau.
Ja.
Okay.
Genau, wenn irgendwann mal der Internet Explorer 9 rauskommt und dann irgendwie mal 2% von HTML5 unterstützt, dann kann der, glaube ich, auch Videos. Mhm. Vielleicht.
Ja.
Und Silverlight.
4 kommen heute raus. Was? Silverlight 4.
Aha.
Ja.
Kam heute raus.
Aha.
Ja. Total, aber wie ich das gewusst hätte.
Ja.
Also, hättest du sie früher sagen können, hätte ich sie auf jeden Fall mal früher nicht runtergeladen.
Und demnächst kannst du mit Silverlight auf tollen Mobiltelefonen von dieser tollen Firma entwickeln.
Apropos Mobiltelefon, habt ihr das? Die wollen jetzt ja noch was anderes machen. Wie heißt denn dieses Ding? Dieses.
Kin,
genau, der Kin.
Gibt's schon.
Ja.
Also ist angekündigt.
Was? Kann mir jemand aufklären, was das
ist? Ja, die haben jetzt gedacht, nachdem sie jetzt irgendwie ein bisschen, also bis vor kurzem hatten sie ja nur eine schlechte Mobilplattform, jetzt haben sie gedacht, das ist blöd. Jetzt haben sie drei schlechte.
Ja.
Ja.
Worum geht's da?
Nee, also die haben sich gedacht, okay, jetzt setzen wir mal Windows Mobile richtig in den Sand.
Also es gibt jetzt ja 6.5.
Genau, da gibt es dieses
alte. Jetzt ist 7 neu und jetzt gibt es dieses neue Kin, weiß ich gar nicht, wie das heißt, Kin OS wahrscheinlich dann.
Nee, das basiert auf diesem OS, was auf einem weiteren Flop basiert, nämlich auf
Danger.
Danger. Nee, das basiert, glaube ich, auf der
Sidekick Danger.
Echt?
Ja.
Ah, okay. Nee, das, was ich gehört habe, war, dass es auf diesem Zune OS basiert.
Nein,
was
nein,
auf
nein.
diesem MP3-Player lief, den keiner gekauft hat.
Genau, den es hier ja gar nicht gibt. Nee, ich glaube, es ist nur so ein bisschen das Interface von einem MP3-Player, was da drin ist, ist irgendwie so irgendwie
beim Zoom. Ah, okay.
Ja, die haben die Leute daran gesetzt, weil der Zoom ja so erfolgreich war,
genau.
Haben sie dieselben Entwickler auch an das Gerät gesetzt.
Genau. Und das passiert auf der Plattform, die letztens mal einen Großteil ihrer User-Daten in Sand gesetzt hat und dann irgendwie.
Genau.
Interessant.
Genau, deswegen
das hört sich nach viel Spaß an.
Wir haben jetzt noch eine neue Plattform jetzt hier, wie gesagt, Kin gelauncht und ich verstehe das irgendwie nicht so wirklich. Jetzt gibt es ja Windows.
Und also, was macht die Plattform?
Ja, das ist halt, also das scheint eher so das Teenie-Gerät zu sein. Da gibt es zwei verschiedene, das Kin One und das Kin Two, das sind so kleine, günstige, Preis weiß man noch nicht, aber so kompakte Dinger, die so Twitter und Facebook alles schon fest eingebaut haben. Mit denen kann man zwar jetzt nicht so viel machen, kann keine Apps installieren oder sowas, aber. So als Teenie kann man da ganz viel rumtippen.
Ich habe da so eine Anti-Werbung auf Engadget gesehen. Habt ihr die auch gesehen?
Nee.
Ja, da wacht irgendwie so ein Mensch morgens auf und dann fängt er an, auf seiner alten Schreibmaschine Tweets zu tippen und fährt mit dem Skateboard durch die Stadt und wirft dann irgendwie den Tweet dann in den Mülleimer. Ich habe nicht wirklich verstanden, was es soll, aber ich fand es irgendwie amüsant.
Okay.
Hä?
Ja, und er guckt zwischendurch auf sein Kinn und guckt, wie viel Uhr es ist.
Ach so.
Ja, nee.
Okay, aber das war jetzt nicht wirklich eine Werbung.
Nee, das war irgendwie von Engadget was gemacht.
Verarschung.
Ja. Verstehe. Ja. Aber lustig finde ich, dass die ja dieses Windows Mobile 6.5, was interessanterweise ja das älteste Plattform ist, die auch allgemein als ziemlich schrottig eingestuft wird, ist aber trotzdem die am meisten kann. Weil die kann ja so richtig hier mit mehreren Apps und sowas und Windows 7 oder wie auch immer das genau heißt, ist ja beschränkter. Also so ein bisschen.
Phone 7. Windows
Phone 7, ja genau, beschränkter. Und dieses Kin ist noch viel beschränkter.
Weil dieses Windows 7 läuft auf den.
Ja, stimmt, genau. Das war das andere, das man auch nicht benutzt. Naja, auf jeden Fall, auf dieses 6.5 haben sie es ja umbenannt in Windows Phone Starter Edition.
What?
Yo.
Ja.
Genau.
Es kann dann auch nur drei Programme gleichzeitig ausführen.
Nee, das kann lustigerweise ja viele. Die neuen, die tollen können es ja nicht. Was sind dafür mit 3D? Naja, egal.
Interessant. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Irgendwie, es amüsiert mich ja schon irgendwie.
Es ist irgendwie blöd. Ich bin jetzt irgendwie seit 15 Jahren in der Open-Source-Szene aktiv und immer hat man schön das Feindbild Microsoft gehabt.
Ja.
Das ist demnächst nicht mehr der Fall.
Ja, zumindest im Mobilbereich nicht mehr so wirklich.
Die sind total am Ende.
Ja, die
müssen jetzt einen neuen Feind suchen.
Naja, also was heißt total am Ende? Die haben immer noch irgendwie 90% auf dem Desktop und irgendwie 70% oder 60%
bei
MS Office gedönt.
Ja, aber sie schaffen es nicht mehr wirklich, ihre eigenen Drecksformate in den Markt reinzubringen. Und die Formate, die sie momentan benutzen, die sind so weit reverse-engineert, dass man die noch irgendwie weiß nicht, anfassen kann.
Ohne. Die Zukunft ist halt schon so Tablets, Telefone, Embedded,
Browser
ja. Und das sind alles Technologien, da haben die null.
Ja.
Also nicht mal...
Sie haben Bing.
Ja, Bing, genau.
Ja.
Genau, sie haben es jetzt erfolgreich geschafft, eine Suchmaschine zu kopieren, nur 10 Jahre nach allen anderen. Super.
Ja.
Ja,
das ist aber alles.
Ist doch innovativ.
Naja.
Ja, innovativ war Microsoft eigentlich noch nie.
Das da haben wir ja letztens schon mal drüber gestritten.
Ja.
Stört mich jetzt auch nicht weiter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, so what? Dafür haben wir ja jetzt Apple als neues Feindbild und Google und...
Genau. Aber Google macht doch kein Evil.
Nee, Google ist nicht Evil, aber dafür ist Apple Evil. Die machen so lauter geschlossene Plattformen, Blagedöns.
Außerdem machen sie ja dann auch so, Google macht ja so Open-Source-Software und so. So Android ist ja Open-Source. Okay, auf die Daten habe ich dann keinen Zugriff mehr, aber laut Stallman ist es nicht so wichtig. Hauptsache GPL.
Genau. Was mit deinen Daten passiert, ist egal.
Hauptsache freie Software.
Ich bin für Open Data auch. Apple macht auch Open-Source-Software. Die haben so ein Druckersystem gekauft, habe ich gehört. So.
Genau, und jetzt die gute KDE-Rendering-Engine genommen. So.
Ja, die machen viel mit Open-Source.
Ja. Und ein Kernel, dieser komische...
Sie haben einen BSD genommen, dann einen Mach-Kernel und das ist auch...
Und alles vermixt und jetzt ist es weder ein Mikrokernel noch ein monolithischer, sondern irgendwie so ein Hybrid-Plagen-Gedöns. Na gut.
Ja, aber ein Hybrid-Kernel hat Windows auch. Also, die nehmen sich da nichts.
Aber wenn der abstürzt, wenn das Grafiksystem abstürzt, stürzt gleich der Kernel mit ab. Das ist, glaube ich, bei Mac nicht so, oder?
Ist das irgendwie wichtig für irgendwas?
Weiß ich nicht. Also ich habe auch schon Macs mit Kernel Panics gesehen, deshalb...
Also...
Ja, keine Ahnung.
Aber in Ubuntu hat Bing es noch nicht geschafft, na Gott sei Dank.
Ja.
Kommt alles noch.
Naja,
werdet ihr sehen.
Und ein weiteres Mal sind wir komplett vom Thema weg.
Wo waren wir eigentlich?
Ja, wir sind
ich habe gerade gelesen, es gibt von Dell jetzt Android-Tablets in 7 und 10 Zoll.
Mhm.
Ja, gut. Das kam gerade über Twitter rein.
Ja, wenn dann wieder die Apps, die es dafür gibt, werden wieder nicht auf dem Telefon laufen, andersrum.
Ja, Standard.
Ja, das ist echt so ein bisschen ein Problem. So richtig Cross-Plattform und Cross-Display-Größe und sonst irgendwas ist echt ein ziemliches Problem.
Und die ganzen Knöpfe und so sind ja auch unterschiedlich.
Ja.
Ja, na gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen noch so die letzten Themen.
Was haben wir denn noch?
Ich habe auf jeden Fall noch diese ganzen Veranstaltungshinweise, aber wir können kurz noch sagen, dass wer EklamaV einsetzt, zurzeit vielleicht ein Problem hat, dann alles, was unter, ich glaube, 0,95 oder so ist, kann mit den neuesten Signaturen nicht mehr umgehen. Das heißt also, wenn ihr entweder Debian Lenny habt oder irgendwas, was darauf aufbaut oder irgendwie eine Version, die unter 0,95 ist und neue Signaturen braucht, müsstet ihr updaten. Das hilft nichts. Also entweder mal gucken, dass ihr irgendwelche Backports habt oder irgend sowas. Dass das nur funktioniert. Sonst bleibt ihr auf den alten Signaturen sitzen oder es funktioniert nicht mehr richtig.
KlammerV war diese Software, die dazu dient, dass ich nicht aus Versehen andere Windows-Systeme anstecke, oder?
Genau.
Ja.
Ah, okay.
Deswegen brauchen wir das auch
eigentlich. Ja, da hatten wir es vorhin auch schon drauf. Wir haben es beide irgendwie mal ausprobiert und haben mal gedacht, oh, das ist cool, das hängen wir mal in unseren Mail-Server. Und dann haben wir uns mal die Last auf dem Mail-Server angeguckt und haben mal gedacht,
vor allem, weil es dann halt irgendwie das mit den Signaturen irgendwie nicht ganz hinhaut und das Ding dann manchmal auf irgendwie 99% CPU gerannt ist, weil da irgendwas nicht zusammengepasst hat. Und also wenn ich irgendwelche Windows schützen müsste, dann könnte es auch nicht lassen.
Ein Bekannter von mir, der benutzt das, da hat es wirklich auf dem Desktop laufen. Und da auf dem Linux-Desktop, genau.
Aha.
Und ich habe ihn dann gefragt, warum. Und also die Erklärung war dann, es wäre ihm total peinlich, wenn er jetzt von irgendwo ein Windows-Virus bekommt und den aus Versehen weiterleitet an jemand anderes und dann da jemand infiziert wird.
Aha.
Also so wirklich sonst eine gute Tat.
Ja gut, Windows. Ja, unter dem Gesichtspunkt könnte man das noch verstehen, aber weiß ich nicht. Also prinzipiell habe ich da jetzt eigentlich keine Verwendung für. Was ich allerdings schon benutzt habe, ist in irgendwelchen VMs dann irgendwie ClamWin. So. Als so Hauptsache, ich habe mal irgendwie was, das irgendwie mal Alarm schlagen kann. Warum auch immer. Fühlt man sich vielleicht besser oder so. Ja.
Naja.
Okay, Dann Jamendo ist verkauft worden. Also Jamendo ist ja diese Musikplattform ehemals aus französischsprachigem Gebiet, Belgien oder sowas. Und ja, die sind jetzt von einem anderen Unternehmen gekauft worden. Weiß gerade nicht von wem. Doch Music Magic haben das gekauft. Belgier und sowas. Und ja, gut. 1,5 Millionen Euro. Hm. Was? Nee. Nachdem die Kapitalerhöhung von 1,5 Millionen Euro gescheitert ist. Achso. Na gut, also die hatten ja auch um Spenden und sowas geworben und das hat ja alles nicht so gefruchtet. Jetzt müssen wir mal gucken, was damit, wie es da jetzt weitergeht. Also die Geschäftsführung ist wohl ausgetauscht von denen. So richtig gab es da ja auch noch kein Konzept oder es hat nicht gefruchtet, wie man damit Geld verdienen kann. Also sie hatten ja, dass man irgendwie eine Pro-Version kaufen kann und dass die Musikmacher ein bisschen Geld darüber kriegen, wenn sie ihre Musik darüber verkaufen und so, aber ist wohl nicht so richtig angelaufen und ich kann mir auch vorstellen, dass sie dass da ziemlich viel Last auf den Systemen herrscht, wenn da zigtausend Leute Dateien hoch und runter laden.
Ja, was mir bei Jamendo immer aufgefallen ist, ist, dass dieses Ding mit den Torrents ist da bei den Usern, glaube ich, nicht angekommen. Also ich jedes Mal, wenn ich mir von Jamendo Musik runtergeladen habe.
Gab's auch, glaube ich, am Ende gar nicht mehr, oder?
Ja, also jedenfalls vor einer Weile, als ich damals das letzte Mal dann wieder Musik runtergeladen habe, habe ich jetzt erstmal probiert. Ich probiere das jetzt mal mit Torrent, weil wir wollen ja die Server und so nicht so belasten.
Ja.
Und dann gab es da halt keine Seeder oder niemanden, der irgendwie, also das waren wirklich null Peers.
Ja, es gibt ja schon, also die Songs. Haben wahrscheinlich viele, viele, viele Songs.
Ja, natürlich.
Ja.
Die Sache.
Ist halt die Trefferwahrscheinlichkeit auch nicht so hoch.
Ja, aber ich meine, man müsste dann doch zumindest irgendwie so initial irgendwas haben, was dann das per Torrent rausschiebt, damit man zumindest mal einen gewissen Prozentsatz von Leuten damit bedienen kann.
Ja, aber das ist ein Problem von den Torrents an sich. Also versuch mal von einem 2 Jahre alten Chaos Radio Express Folge irgendwas über einen Torrent runterzuladen. Das geht halt nicht.
Ja.
Du bist halt der Einzige.
Ja.
Und es ist halt bei, wenn du halt so viele Songs hast, bist halt auch immer der Einzige.
Ja gut, aber ob sie es jetzt alles über eigene Webserver anbieten oder ob sie irgendwie auf den Server noch irgendwie Torrent-Seeds laufen lassen. Ich meine, ich hätte die Sachen jetzt ja mal ein paar Monate im Seed gelassen, das wäre kein Problem gewesen. Ja.
Aber ich glaube echt am Ende haben sie es ganz rausgeschmissen, weil letztens hat mir ja auch jemand erzählt, ich habe das nicht nachgeprüft, dass sie auch Ogg rausgenommen haben.
Ja.
Also, dass man jetzt nur noch MP3s runterladen konnte, halt auch, ja.
Echt, wahrscheinlich,
ja.
Platzprobleme vielleicht oder
ja.
So.
Hm. Platz und wahrscheinlich Traffic und wahrscheinlich, ja, zu viel generieren.
Ja, gut,
und
Traffic.
Ja, zu viel generieren, was weiß ich, im Hintergrund. Die fordern, die machen ja auch bei jeder Datei irgendwie, die da anforderst, wird ja auch irgendwas gemacht, was auch immer.
Naja.
Und ich meine, Torrents für einzelne Dateien von irgendwie 2-3 Megabyte.
Nee, das waren Alben.
Ja, für die Alben macht es ja auch Sinn, aber für die einzelnen Dateien ja, nee, macht es halt keinen
für
Sinn.
Für die Sachen, bei denen es um mir, bei denen es hier in meinem Dings ging, da waren das Alben.
Ja. Ja, gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie das Geschäftsmodell danach aussieht. Sie wollen ja irgendwie, ja, müssen halt mal gucken, dass sie da irgendwie Sachen verkaufen. Ich finde den Service sehr gut und unbedingt erhaltenswert, weil sonst wissen wir auch nicht, wo wir unsere Musik immer herkriegen. Die Sendung heute natürlich, ihr habt es gemerkt, wieder mal ohne Musik, weil wir zu viert waren und hier mal wieder mit anderem Setup und so unterwegs sind. Nächste Woche gibt es dann wieder freie Musik, aber wer Musikwünsche hat, kann die an musik@radiotux.de gerne schicken. Ja. Dann, was haben wir noch?
Den Onkel Teamviewer.
Den Teamviewer, den gibt es jetzt auch für Linux. Ja.
Bestimmt nicht Open Source, oder?
Nee, nicht Open Source. Und Linux-Version, die man halt auf Wine laufen lässt, ist das jetzt wirklich eine Linux-Version? Ach, da könnte so man sich jetzt auch drüber streiten. Aber toll, dass es das auf jeden Fall gibt. Also ich musste das...
Was ist denn das?
Das ist...
Darf ich?
Achso, wenn du das kennst, dann mach du doch.
Ich kenne das. Man kennt ja folgenden Fall. Dollar Verwandter ruft an, Hilfe, Hilfe, mein Rechner spinnt. was macht man denn? Was macht man denn? Man möchte irgendwie, so Ferndiagnosen sind ja bei solchen Sachen immer ziemlich schwierig. Man möchte sich ja irgendwie auf den Rechner draufschalten können, mal gucken, was da denn läuft oder mal irgendwie eine Unterstützung geben, wo man dann selber sich davon überzeugen kann, was denn jetzt irgendwie schief läuft. Und für sowas ist dann TeamViewer gedacht. Also ich habe das schon ein paar Mal benutzt bei irgendwelchen Rettungsaktionen und das läuft dann praktisch so, derjenige, dem geholfen werden soll, der lädt sich dann irgendwie so eine Excel-Datei runter, die muss man nicht installieren, die führt man einfach aus. Dann wird da irgendwie eine Zahl generiert und angezeigt. Ich als Helfer in dem Fall starte dann ebenfalls irgendwie eine Excel und tippe dann diesen Zahlencode ein. Und was TeamViewer dann im Hintergrund macht, der bohrt sich durch diverse Firewalls, also der geht, glaube ich, überall durch.
So wie Skype?
Ja, so ähnlich wie Skype. Kann man gut finden, muss man nicht. Genau.
Na, aber der bohrt sich ja von innen nach außen und nicht andersrum.
Ja.
Ja.
Von daher ist ja nicht so schlimm.
Naja, das geht ja dann auch wieder.
Jeder Tunnel ist ein Tunnel zu viel.
Ja, ja, also der baut auf jeden Fall dann Tunnel auf. Über diese Zahlenkombination oder Zahlenbuchstabenkombination, die man dann da eingegeben hat, wird dann das Gegenüber gefunden. Dann muss man noch irgendwie ein Passwort auf ein Passwort einigen und dann sieht man praktisch den Windows-Desktop. Das ist praktisch so eine Desktop-Sharing-Software, die halt ohne Installation, ohne großartig, ich muss jetzt irgendwie die IP rausfinden oder sonst irgendwas, funktioniert und halt auch über irgendwelche Firewall-Grenzen hinweg.
So wie ähnlich wie Remote Desktop, bloß einfacher.
Ja, bloß und halt
VNC, bloß.
Ja, bloß einfacher. Halt, wie war der Begriff vorhin für diese Technik? Weniger technikaffinen Leute? Für Technical Resistance oder so?
So, ja,
okay. Also für solche Leute bedienbar.
Ja.
Also man muss halt irgendwie nur das starten und der Rest geht dann mehr oder weniger automatisch. Man muss dann halt irgendwie diesen Hashwert, der da generiert wird, irgendwie austeilen.
Und dann ist man plötzlich bei dem anderen drauf. Aber teilweise geht doch sowas auch über Skype irgendwie, dass ich sage, hier Bildschirm freigeben. Und dann kann ich den anderen, glaube ich, nicht steuern.
Ja,
aber
erstens, man kann den nicht steuern. Zweitens kann das, glaube ich, auch nur die Windows- und die Mac-Version. Linux kann das, glaube ich, mittlerweile nicht. Oder kann das mit Linux? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, in 9 geht das auch.
Ja.
Aber
ein Skype-Account hat halt zum einen nicht jeder und zum anderen muss man das halt auch erst aufwendig installieren und so, wenn man das nicht sowieso am Laufen hat.
Und die Leute, die helfen, sind meistens Leute, die irgendwie Ahnung haben und deswegen Linux benutzen.
Genau.
Und aus diesem Grund haben sich das ist, glaube ich, eine deutsche Firma, die das macht.
Ja.
Die TeamViewer-Hersteller gedacht, naja, dann bringen wir für die Pros mal auch eine Linux-Version raus.
Ja.
Und also, dann kann ich musste es auch einmal benutzen, ich musste auch bei meinem Kunden mal drauf und musste dann dafür irgendwie an einen Desktop-Rechner, der Windows hatte, mich da helfen konnte. Jetzt geht das also auch mit Linux.
Ja.
Von daher finde ich das gut, also ich meine, ich muss das Ding ja nicht teuer kaufen, da gibt es auch irgendwelche teuren Kaufversionen für Unternehmen und so, aber viele oder mehrere Unternehmen nutzen das halt und wenn man da helfen will, kann man sich jetzt auch mit einer Linux-Version draufschalten.
Ja, also ich habe halt für solche Sachen irgendwie immer irgendwo eine VM rumliegen und das passiert ja jetzt nicht alle paar Tage oder Wochen, sondern das ist vielleicht irgendwie alle paar Jahre mal, dass man da irgendjemand helfen muss und gerade in so einem Fall ist es halt extrem bequem, wenn man dann einfach sagen kann, klick da drauf und es geht. Was haben wir denn sonst noch?
Gut, dann haben wir noch dieses Schnittprogramm, was auch als Open Source freigegeben wird, diese Videobearbeitungssoftware Lightworks, die bald freigegeben werden soll oder wird oder so. Das ist die...
Im Herbst,
ja. Im Herbst, genau. Die wurden irgendwie gekauft vor kurzem und das wird jetzt schrittweise als Open Source freigegeben. Ja, mein Gott, also Videoschnittsoftware, gute, können wir nie genug haben und die wurde natürlich bei mehreren Filmen schon eingesetzt.
Das heißt, kann man nie genug haben. Man braucht überhaupt erstmal eine, oder?
Es gibt doch Kino von HDE und es gibt Lumiera, da haben wir übrigens auch mal ein Interview zu gemacht.
Okay.
Also es gibt schon einige Open Source.
Also
gerade die interessanteste ist, glaube ich, Lumiera oder sowas heißt. Können wir auch nochmal.
Müsste ich mir mal angucken.
Können wir auch nochmal verlinken. Früher gab es so Broadcast 2000 und sowas.
Ja, also ich hatte vor einer Weile, habe ich ja mal immer so diese HDM-Streams, die man hier irgendwie über einen hässlichen WMV-Stream kriegt, die habe ich mal aufgezeichnet und wollte die dann irgendwann mal schneiden. Ich bin da dran gescheitert. Also zum einen bin ich irgendwie nicht so audio-video-affin, dass ich damit umgehen kann. Aber ich habe es mal mit Kino probiert, der konnte das dann schneiden, nur der Ton hat es dann irgendwie, der war tierisch asynchron. Und
ja, also da, aber das liegt am WMV. Versuch mal WMV zu schneiden.
Nee, 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 ich hab den WMV-Stream aufgezeichnet und hab den irgendwie als Octeora oder MPEG-2 oder so irgendwie gespeichert und wollte das Format dann schneiden.
Ja, aber in was hast du es aufgezeichnet? Wie hast du es aufgezeichnet?
Sag ich doch.
Ja, aber du hast einen WMV-Stream bekommen.
Ja.
Ja, du hast einen WMV-Stream bekommen, da ist schon vorbei.
Ah,
Also.
Ja, aber die Datei war ans...
Ja, das ist ja egal, du hast einen WMV-Stream bekommen.
Ja, aber die Datei war doch ungeschnitten okay.
Nein, die war schon da nicht richtig okay.
Die war im falschen Format.
Du hast sie in WMV bekommen und schon da ist vorbei, weil das ist so ein sehr seltsames Format. Ich glaube, okay, selbst Microsoft weiß nicht, was sie da gemacht haben. Außerdem ist das so alt,
okay, dass sie... Okay, dann war es mal wieder Microsoft seine Schuld und ich bin unschuldig. Ha.
Ja, wunderbar. Also ich habe mich letztens auch hier mit jemandem an der HDM unterhalten. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Der will ja
Stefan.
Genau den Stream jetzt, ja, auf Octeora oder sowas umstellen. Mhm. Und er meinte auch, also das ist WMV ist so das grottigste Format, was er je in Händen gehabt hat. Und sobald du das nur anfasst und in irgendwas anderes verwandeln willst, läuft der Audio und Video definitiv auseinander. Ja. Da kannst du
sobald
nicht mal
was, schief drauf guckt.
Ja, so. Da kannst du nicht mal was machen. Mhm. Also von daher würde ich da jetzt mal grob sagen, da hat Microsoft mal wieder geschlampt. Und ja, von daher ist ganz gut, dass sich mal irgendwas Vernünftiges durchsetzt, da bei den Videos und so.
Mhm.
Ja, also kann man sich bald auch mal angucken, Videoschnitt. Für mich jetzt auch nicht so wichtig, könnten auch mal Audioschnittsoftware, eine richtige gebrauchen und die mal durchtesten hier. Aber das ist ein anderes Thema. Lightworks wird Open Source und kann demnächst mal runtergeladen werden oder im dritten Quartal halt. Okay, haben wir noch was? Haben wir noch irgendwas, was wir
Neuigkeitenmäßig?
Ja, nee. Dann ist noch dieses eine GPL-Untersuchungstool, was irgendwie Binary-Zeug lesen kann und dann dir sagt, ob da GPL-Software drin ist oder nicht. Ist jetzt noch rausgekommen, Binary Analysis Tool von den Leuten von GPLviolations.org rausgegeben.
Cool.
Da kann man.
Kann also, nicht schaden.
Genau.
Könnte sich auch mal Microsoft angucken.
Ja, Microsoft wird das jetzt demnächst bestimmt bei alles benutzen, was sie also Auftragsproduktion machen, damit da nicht irgendwas. Wie auch immer. Aber Microsoft macht jetzt auch ganz groß Open Source. Ich habe letztens auch wieder irgendwas gelesen, was sie jetzt ganz groß Open Source machen.
Echt?
Ja, ich habe es aber schon wieder vergessen. War so unwichtig. Aber
ja.
Zumindest okay. Machen sie was in Richtung Open Source. Kommen wir zu den Veranstaltungen. Die FrostCon ist. In Anführungsstrichen bald, nämlich im August, 5. August noch ganz weit weg, jetzt ist es bald, ne? So kann sich die Realität ändern. 21. bis 22. August, wie immer bei St. Augustin in der Nähe von Bonn. Und die suchen jetzt Call for Papers, also suchen Projekte, suchen Vorträge, die da mitmachen wollen. Aber einfach mal auf die Webseite frostcon.de gehen, wenn ihr da helfen wollt, wenn ihr einen Vortrag halten wollt, wenn ihr euer Projekt dort bewerben wollt. Außerdem die Open Rhein-Ruhr, 13. 14. November im Rheinischen Industriemuseum in Oberhausen. Die Open Rhein-Ruhr, ein Pott voll Software, sucht auch Aussteller, Helfer, Vorträge und so weiter und so fort. Also auch da kann man machen. Das Witzige fand ich, die suchen auch Spenden und ihr Spendenkonto ist bei der Deutschen Skatbank.
Was ist denn das?
Ja. Habe ich auch noch nie gehört.
Ist das was mit Online-Casino?
Das habe ich mir gerade auch gedacht. Glücksspiel?
Das fand ich sehr toll.
Ja.
Und weil wir es heute im Chat hatten, man kann zu dem Linux-Tag, der ja auch bald ist, wo wir auch zugegen sind, wir sind angenommen als Projekt, kann ganz relativ günstig mit der Bahn hinfahren. Also wenn man gerade keine Bahncard 25 oder 50 oder sowas hat, gibt es da An- und Abreise Sachen ab 69 Euro, also hin und zurück, wenn man bis 350 Kilometer wohnt oder ab 351 Kilometer zweite Klasse 139 Euro. Das ist ein spezielles Veranstaltungsticket, was der Linux-Tag und die IT Profits da mit der Deutschen Bahn ausgehandelt haben. Also wer günstig hin will und sich nicht den Stress mit dem Autofahren geben will, der kann gechillt Bahn fahren zu einem relativ günstigen Preis.
Cool.
Das wollte ich auch noch sagen.
Supi.
Supi, genau. Was habe ich noch auf meiner Themenliste? Genau, dann gibt es noch von der Open Source School in München jetzt regelmäßig Veranstaltungen und die nennen sich Tech Talks, die kann man einfach so besuchen. Die finden einmal monatlich statt und geht so um Linux, Typo 3 und alles, was irgendwie mit Open Source und sowas zu tun hat. Also jetzt es geht los mit Git, dann mit SEO, Debian, Paketierung, Typo 3. Und ich bin ein bisschen neidisch, weil in München gerade echt viel abgeht. Also es gibt da jetzt auch Open Source Kochen und alles Mögliche.
Was ist das?
Das gibt's zum Checkout.
Open Source Kochen.
Ja.
Ah, na dann.
Was ist das?
Ja, das ist so, viele treffen sich, jeder bringt was mit, man kocht zusammen und quatscht.
Teach Nerds how to cook real food.
Und wenn einer kommt und sagt, ich esse das jetzt hier, aber ich will hier den Source Code haben, musst du ihm das Rezept geben.
Genau.
Verstehe.
Auch wenn du natürlich nicht weißt, was du da alles reingeschmissen hast, weil der Sinn von so, wir kochen gemeinsam, ist ja, jeder tut irgendwas rein und keiner kennt ein Rezept.
Hm.
Wahrscheinlich. Hm. Keine Ahnung. Hm. Da kann man sich aber mal an, ich glaube, entweder, ich kann die immer nicht auseinanderhalten, einen von diesen beiden Florians, entweder Florian Effenberger oder Florian Schiessel, aber ich glaube, es war der Effenberger von OpenOffice.org. Der hat die Florians in München da, also ich weiß auch nicht.
Die heißen alle so dort.
Ja. Die machen das, oder einer von denen macht das, und dann kann man mal OSS kochen oder so, Open Source kochen, Open Source Software kochen. Ja, sucht mal raus, irgendwie München kochen, Open Source, findet man bestimmt. Und es gibt lauter Veranstaltungen, so. Ja, Open Source kochen hier. Kannst mal sehen, was es nicht alles gibt. Ja, bin ich ein bisschen neidisch. Aber wir machen mit dem Check jetzt auch tolle Sachen hier. Gut, aber das waren diese Tech Talks von der Open Source School München. Kann man auch mal drauf gehen, wenn man irgendwas in der Münchner Umgebung ist und da Spaß haben will. Okay, dann kommen wir noch als letzten Menüpunkt quasi heute zu den... wo wir gerade beim Kochen waren, ne? Tolle Überleitung.
Die wäre noch besser gewesen, wenn du sie nicht angekündigt hättest.
Ja. Ja. Zu den Empfehlungen, Sven.
Das Dessert quasi.
Ja, das Dessert. Jetzt.
Zum Dessert. Zum Dessert schwere Kost.
Oh nein.
Ich möchte an die letzte Sendung anschließen. Da habt ihr so ein bisschen über Musikplayer, Software-Musikplayer
geredet. Genau, wir haben alles falsch gemacht und du klärst uns jetzt auf.
Jetzt weiß ich, was kommt. Jetzt zählt Sven noch die ganzen Command-Line-Musikplayer
auf. Ja, genau.
Ich bin zu vorhersehbar.
Ja, ja.
Oh nee. Wer will denn das?
Nee.
Willst du auf deinem Server Musik hören?
Ach kommt, Leute.
Oder hast du deinen X-Server kaputt konfiguriert? Das passiert mir ja ständig.
Ich krieg gleich unter den Tisch.
Sein X besteht eh nur aus vielen Konsolen, also es ist völlig egal.
So krass ist das doch gar nicht.
Was? Natürlich, was ist denn da noch sonst drauf? Okay, es läuft noch ein Browser, aber mehr läuft glaube ich nicht, oder?
Buzzbird und Psy.
Also das würde auch alles im Browser laufen.
Ja.
Der Jabba-Client? Nein, möchte ich auch nicht unbedingt haben.
Ja, ein grafischer Browser?
Ja, yeah.
Okay. Ja. Ja, den Lux.
Ja, ich habe noch, hab noch nicht mal einen Wimperator installiert. Also,
ein
Wimperator.
Was ist das?
Das ist ein Firefox-Plugin, das nimmt alles User-Interface weg und ersetzt es mit dem Command-Line-Modus vom Vim.
Okay.
Also so mit JJK, HJK und so.
Okay, dann kann ich dann Escape Doppelpunkt W machen und dann macht er einen Post.
So ähnlich.
Und WQ, der macht er Post und schließt gleich.
Genau.
Ja, nee, man kann also so Doppelmark-Bookmarks und ja, ist halt für sowas wie Netbooks oder so ganz
geschickt. Ja, aber ohne Witz, ne? Im Conqueror, im KDE-Browser, kann man ja Escape, Schrägstrich, Tipp, suchen.
Ja. Yeah.
Das heißt, ja.
Ja,
das
ja,
steht
ja.
Nirgends, das ist das totale Power-Tool.
Das kann, glaube ich, der Firefox genauso.
Echt?
Ja, yeah, also ich glaube mit...
Okay.
Mit Slash oder so.
Probieren wir jetzt gleich alle mal aus, ja.
Ich habe jetzt hier, warte mal.
Tatsächlich unfassbar.
Ja. Yeah.
Cool.
Ja. Yeah.
Der kann wie iHotkeys, der Firefox.
Cool, gell?
Wieder was Neues gelernt hier bei der Diskussionsrunde für Nerds. Wir waren bei Musikplayern für die Kommandozeile.
Genau, wir waren dabei, dass ich ziemlich vorhersagbar bin. Im Anschluss zur letzten Sendung, da habt ihr zwar so ein paar Sachen mal erwähnt, aber ich benutze die ja selber und ihr habt sie nicht benutzt, deshalb erzähle ich jetzt mal was draus und empfehle die mal.
Erleuchte uns.
Also zum einen möchte ich den MPD dran bringen, den Music Player Daemon, und das ist nicht, wie in der letzten Folge behauptet wurde, ein Command-Line-Player, sondern es ist ein Netzwerk-Player, das ist grundlegend was anderes. Hm. Also das ist praktisch ein Player, dessen einziges Interface darin besteht, dass du damit mit einer Netzwerkverbindung drauf arbeiten kannst. Und dafür gibt es jede Menge Frontends, auch grafische mit Bunt und mit Coverart und Webinterfaces und Telnet-Clients und also was man sich so vorstellen kann, auch irgendwie mit N-Curses basiert, und den benutze ich unter anderem. Und
ich hätte jetzt ja gedacht, du machst CP, Song.wav, /dev/dsp.
Nee.
Das gibt aber komische Geräusche, das ist dir schon bewusst, oder?
Echt? Ja, dann bis der Waff-Header vorbei ist und dann geht's.
I doubt that. Also könnt ihr alle mal zu Hause ausprobieren. Haltet euch die Ohren zu. Also dreht nicht zu laut auf, weil es sind sehr schöne Geräusche. Aber so hat man früher Programmcode transportiert übers Radio. Und das hat man dann aufgezeichnet. Und dann kam hinterher wieder was
Tolles bei raus. Ja, so Akustikkoppler meinst du?
Nein, da braucht man keinen Akustikkoppler zu.
Hä? Ja. Ach, übers Radio?
Programmcode übers Radio übertragen. Das war der. Jetzt folgt Programm XY. Alle haben auf ihren Rekordknopf gedrückt. Dann hat es die ganze gemacht. Und dann konntest du aufhören und dann war das
der. Ich kenne es nur so in den Zeitschriften zum Einscannen. Also quasi so ein zweidimensionaler Barcode. Wie heißt das in der Fachbegriff?
QR-Code?
Genau. In groß, in DIN A4. Zum Scannen. Und dann hat man das Spiel gehabt. Na egal. Also
jetzt geht's interessant. Das war alles vor meiner Zeit. Da kann ich jetzt nicht mitreden.
Bist du jung?
Nee, so arg viel jünger als du bin ich auch nicht. Vielleicht als der Frank, ich weiß nicht.
Kann
ich
Arsch.
keine Ahnung, du hast vorhin gesagt, du bist schon 15 Jahre im Open Source aktiv, da habe ich auch noch nachgedacht, da war ich 9. Okay. Ja, also.
Nee. Ja, aber ich benutze auch seit 10, 15 Jahren Linux. Also ist nicht.
Ja, aber.
Seit 96, 97.
Ja, naja, ja, aber wenn du erst seit 2001 einen eigenen PC hast, dann ist das ein bisschen. Das funktioniert so nicht. Zurück zum Thema, wir schweifen ab.
Papa, wie sind eigentlich die Leute damals ins Internet, bevor die PCs erfunden wurden?
Ja, genau.
Okay. Es gibt einen Weltmarkt von 4 Computern.
Ja, und kein Rechner braucht mehr Speicher als, wie war das?
512.
512 Kilobyte. Was? Ich dachte 128k.
640.
Ja, 640k.
Hallo?
Ja, okay.
Oh nee, auch die Jugend hat, hat nie config.sys editiert. Oh nee.
Okay. Geh mir weg mit dem DOS-Kram, wir waren schon immer auf Unix.
Hat nie von Hand CD-ROM-Treiber geladen.
Ja, Papa.
Oder Disketten gestanzt, damit er drauf passt.
Oh. Doch, das haben wir schon noch gemacht.
Echt?
Na klar. Okay.
Damit
1,44 drauf
gepasst. Ja, genau.
Gepasst hat auf die 97.
Nein, Moment. Du sprichst von 3,5 Zoll
Disketten. Ja, du sprichst noch von 5,5 Viertel. Ja, okay, nee, das habe ich nicht gemacht. Aber die haben
360 Kilobyte und mit Loch gestanzt 1,2 Megabyte.
Oh. Wow. Aber ich hab einen Commodore-PC zu Hause.
Und zum Umdrehen natürlich auch. Na egal, ja.
Ja, so ein Commodore noch, steht bei meiner Oma gerade, der auch nur von Diskette booten kann und die fünf großen 5,25 hat. Der hat gar kein kleines.
Ja. Yeah.
Tada.
Ich hab ja damals.
Ich bin auch noch da.
Mein erster PC, den ich hatte, das war so ein Schneider-PC, den gab es entweder mit einem Diskettenlaufwerk oder mit zwei Diskettenlaufwerken.
Könnte man da ein Raid drauf machen?
Oder mit einem Diskettenlaufwerk und einer Festplatte.
Also mein Amiga hat
20 Megabyte Festplatte. Und mir wurde davon abgeraten, weil Festplatten, die sind total schwierig, die Daten zu verwalten. Weil auf Disketten kann man einfach draufschreiben, was drauf ist. Mach das mal bei einer Festplatte.
Geht.
Damals, da wurden also total fortschrittliche Technologien wie Verzeichnisse wurden damals erfunden.
Echt?
Wow.
Ja. Boah, geil.
Ne?
Wow.
So was. Aber mein erster Amiga 600, der hatte auch nur zwei Diskettenlaufwerke. Mhm. Und das war, also als wir das zweite dazu gekauft haben, war das voller Fortschritt, weil man bei Monkey Island nicht mehr ständig die Disketten wechseln musste.
Genau.
Ja.
Damals konnte man auch beim Disketten kopieren. Normalerweise, wenn du ein Diskettenlaufwerk noch hattest, musstest du immer, wenn du es kopieren wolltest, die mehrfach rein und raus, weil zu wenig RAM hatte, um die ganze Diskette speichern zu können. Mhm. Und dann gab es dann später die ganz tollen Kopierprogramme, die haben dann das Videoram mitbenutzt. Hast du nur irgendwie so Schrott auf dem Bildschirm gesehen, aber da hat die komplette Diskette in den Speicher gepasst.
Abgefahren. Ja. Ich find das jetzt interessant. Macht weiter.
Genau. Ernsthaft. Und damals habe ich noch meinen 8 MHz Prozessor mit so einem anderen Quarz-Chip eingelötet, dann lief er mit 9, irgendwas.
Boah!
Das Problem war, da lief auch die Uhr schneller.
Und ja, deswegen gab es ja diese Turbo-Taste später, die man dann ein- und ausschalten konnte.
Das war für Spiele.
Das war nur aber da liefen auch einige Sachen viel zu schnell dann.
In der CT gab es damals einen Bausatz, wenn die Schreib- und Leseleitung vom Diskettenlaufwerk auf High ging, wurde automatisch wieder runtergetaktet, weil sonst ist die Synchronisierung vom Schreib-Lese-Zyklus nämlich dann falsch. Und dann konntest du dann danach, nach dem Tune, nur noch deine eigenen Disketten lesen und nicht mehr die von anderen Leuten. Weil dann war dann alles schneller getaktet,
auf der
Diskette geschrieben.
Da hing alles direkt am Takt.
Ja, genau.
Wow. Das waren noch Zeiten.
Die guten alten Zeiten.
Okay, wie war das denn mit dem Kommandozeilen?
Wir sind also. Und, guck mal, wir sind froh, wir haben jetzt heute GUIs, ja, und die Jugend, die kehrt wieder zurück
zu. Aber echt, ich wollte es gerade nicht sagen, aber. Ich finde es ja so geil, dass es eine Maus gibt. Und du?
Ich habe auch eine Maus. Oder so, zumindest so ein Mausnippel.
Echt?
Ja, so ein Trackpoint nennt man das, glaube ich.
Erzähl doch mal kurz weiter.
Wo war ich denn? Anwendungsfall. Um nochmal zum Thema zurückzufinden, dieser Music Player Daemon, wie der Name schon sagt, der Netzwerkdienst, der Musik abspielt. Ich finde es extrem toll, muss ich sagen. Deshalb benutze ich den auch, weil der so toll ist. So unfassbar toll. Was ich nämlich mache, ist, ich habe daheim einen Rechner, der ist dann irgendwie mit meiner Stereoanlage verbunden und so. So mit Receiver und Boxen und so weiter. Und da liegt meine Musik drauf. Aber ich möchte den ja nicht immer unbedingt irgendwie so steuern, sondern ich könnte ja auch mal auf die Idee kommen, ich möchte den jetzt irgendwie mit dem Telefon steuern oder mit dem Notebook steuern oder ich möchte mal andere Leute den steuern lassen. Solche Sachen. Dann packe ich mir einen Music Player Daemon auf den Desktop-Rechner, lässt den da laufen, der idle da vor sich hin. Und ich habe dann irgendwie so einen Client, sogar Clicky Bunti und schön und irgendwie Sonata heißt der, das ist so ein GTK-Client, da gibt es bestimmt auch was mit Qt für KDE und so. Und den habe ich auf dem Notebook zum Beispiel und kann dann halt auch vom Notebook aus die Musik auf dem Desktop steuern. Oder es gibt Clients für Android und bestimmt auch fürs iPhone oder für irgendwelche anderen Sachen. Ich könnte mir jetzt auch einen Webserver installieren und ein Webfrontend, das funktioniert auch. Und eine Beispielanwendung, die wir noch haben, wäre zum Beispiel unsere Musikinstallation im Shack. Da haben wir so einen File-Server, da kann jeder, der Bock hat, Musik draufladen. Und man hat so eine Public-Playlist und die läuft über eine Music-Player-Daemon. Man kann da entweder über eine Webseite draufgehen und hat dann so ein Webfrontend dafür und kann damit die Playlist bearbeiten oder man hat halt irgendwie einen Client, mit dem man draufgeht. Und so können halt alle, die irgendwie Lust haben, sich an der Playlist zu beteiligen, da Musik reinwerfen.
So mit Privatkopie und so?
Ja, und viel freie Musik. Also freie Musik vor allem. Nur.
Ist ja keine öffentliche Aufführung.
Nee, genau.
Ist alles privat.
Genau, das ist alles im privaten Rahmen. Das
hat damit glaube ich, nicht viel zu tun.
Ja, doch, wegen GEMA.
Ich habe ja nicht von GEMA geredet.
Ja,
ich habe nur von Privatkopie geredet.
Nee, es sind ja auch keine Privatkopien. Es ist alles Musik von Jamendo. Ausschließlich.
Okay.
Ja, genau. Und für solche Szenarien, da eignet sich der hervorragend und da gibt's auch echt Clicky-Bunti Mac-Programme und Windows-Clients und alles Mögliche.
Cool.
Und wenn man will, dann kann man sich auch irgendwie den Hardcore-Scheiß geben und da über eine Telnet-Schnittstelle drauf gehen und also dieses Protokoll ist irgendwie auch Plaintext und man kann da Sachen reintippen und der macht dann was. Wenn man das haben will. Also, möchte ich nicht haben, aber...
Ich rede mit meinem Mail-Server auch nur so.
Genau. Also so wie man dann seinen Mail-Server bedient, kann man dann seinen Musikplayer bedienen. Mit einem Client oder irgendwie zu Fuß oder irgendwie,
Computer, nächstes Lied.
Genau.
Computer, spiele mir Beethovens Fünfte.
Kennt ihr The IT Crowd?
Ja.
Hello Computer. Ach, egal. Da gibt's so eine Folge, da wird dem Chef erklärt, er hat jetzt ein Sprachinterface und der versucht dann ewig mit dem Computer zu reden. Und daran
du meinst hat mich aber das nicht dieses, diese berühmte Szene aus Star Trek, oder?
Ja, aber nee. Ist auch geil.
Nee, meine ich nicht.
Okay.
Ich weiß auch
Computer? Nicht gerade...
Genau.
Das geht.
Hier die Maus. Ach so.
Computer. Das in die Hand. Computer.
Ja.
Aber komischerweise kann er dann sofort an der Tastatur tippen und es funktioniert alles.
Tippt aber es waren ja auch Macs oder so bestimmt. Und
keine Ahnung. Aber tippt dann die Formel für transparentes Aluminium ein.
Ja, genau.
Genau, transparentes Aluminium. Brauchen wir alle. Haben wir alle im Keller.
Nächster.
Genau, und dann habe ich noch einen, den habt ihr überhaupt nicht erwähnt. Den wollte ich jetzt auch mal sagen. Den habe ich so irgendwie kurz, auf, wenn ich mal kurz schnell Musik hören will, weil ich bin ja kein Mensch, der Musik hört, um Musik zu hören.
Oh, ich weiß es.
Ja?
Was könnte noch ganz alt sein? XMMS.
Aber das ist
nicht
der Kommandozeile.
Nee.
Nicht? Ah, okay.
Temus.
Okay.
Temus heißt dieses Ding.
Klingt aber so ähnlich.
Ihr kennt alle, jetzt kommt wieder die Kommandozeile raus, ihr kennt doch alle MUT, diesen E-Mail-Client, diesen Textmode-E-Mail-Client.
Wir haben davon gehört.
Ihr habt davon gehört. Und ich habe ja vor einer Weile auch schon mal begeistert Newsbeuter vorgestellt, was der MUT unter den Newsreadern ist und Temus ist der MUT unter den Musikplayern. Ähnliches Interface, so N-Curses basiert, kann irgendwie schnell Musik initiieren, kann mit regulären Ausdrücken suchen, kann Playlisten verwalten, kann alles über Shortcuts bedient werden und man hat auch diesen Doppelpunkt-Kommando-Mode, wo man dann irgendwelche Befehle reintippen kann. Wenn man mal irgendwie schnell Musik spielen will, ohne dass man großartig Leistung verbraucht, dann kann man den mal ausprobieren, wenn man sowas mag. Also... Cool. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein Mensch, ich mache meine Musik an und die läuft dann im Hintergrund weiter und ich gucke mir dann nicht irgendwie Bilder zu den Artists oder sowas an. Also ich habe das gern minimalistisch und wenig Ressourcen verbrauchen und dafür ist das Ding eigentlich ziemlich gut geeignet. Ja.
Wunderbar.
Es war ein langer Weg bis hier. Ich übergebe jetzt mal an Dingo.
Ja, wir haben letzte Woche wenigstens noch über den Mock Music den, on Konsole geredet,
den kennst ich, du nicht. Den kannte ich nicht, ne. Aber ich kannte irgendwie MPEG 231 oder 321 oder...
123.
Was auch immer. Ja, den kannte ich noch.
Ja,
ja aber das ist ja auch...
Ja.
Da gibt es keine Musikverwaltung zu.
Ja.
Ich picke jetzt was wieder was Schönes für die GUI, was Beruhigendes. Nämlich eine iPhone-App.
Ja.
Ich weiß, ich habe noch nie eine iPhone-App gepickt, aber die habe ich sogar...
So eben ist die Hölle eingefroren.
Die habe ich sogar gebeta-testet.
Was denn?
Die nennt sich Netzsprecher. Das ist die App zu dem Ding, was wir auch schon auf der Seite eine Weile haben. Diese Netzsprecher ist so eine Community-Plattform, auf der kann man Sprachnachrichten hinterlassen und kann sich gegenseitig auch Sprachnachrichten schicken. Man kann auch über VoIP da anrufen und das machen, aber es gibt jetzt auch für das iPhone halt so eine App, wo man halt nachgucken kann, wer ist eigentlich alles in dieser Community, den klicke ich jetzt mal an, den kann ich folgen, sehe also, was der so auf seinen Sprecher, nennen die das Ding, geladen hat, oder man kann auch selber seinen Sprecher befüllen, indem man einfach auf Aufnahme drückt und dann was reinfaselt oder jemand halt eine Nachricht direkt schickt und ja, das ist, finde ich, ganz cool gemacht und funktioniert soweit gut. Man kann auch wählen, ob man das auf den Lautsprecher beim iPhone unten ausgibt oder oben auf den Kopfhörerausgang. Und ja, ist ganz easy, um entweder ein Tagebuch zu führen zum Beispiel, also jeden Tag irgendwas aufzusprechen. Denn die Leute können einem ja, wie gesagt, folgen und dann können sie es sich anhören. Oder halt, um sich Nachrichten hin und her zu schicken, audiomäßig. Oder ihr könnt das zum Beispiel benutzen, um uns Hörerkommentare zu schicken. Also einfach mal diese App da installieren und dann was Kurzes aufsprechen und dann können wir das auch runterladen und hier mit in die Sendung einbauen. Da rufe ich ja schon immer wieder zu auf, aber irgendwie macht es mal keiner.
Jetzt bin ich seit ungefähr einem Jahr hier so ab und zu hier dabei.
Ja.
Und es hat noch nicht ein einziges Mal einen Hörer angerufen.
Ja gut, das Anrufen bieten wir jetzt auch nicht mehr an.
Ah, okay, dem könnte es liegen.
Aber ihr könnt uns ja Nachrichten aufsprechen und die können wir einbauen.
Anrufen wäre doch auch eine tolle Idee gewesen.
Ja, das haben wir früher gemacht, das haben auch zu wenige gemacht.
Kam das mal vor?
Ja, wir hatten einmal einen Scherzanruf.
Ja, der Pizzadienst.
Genau.
Ja.
Und einmal hat tatsächlich jemand angerufen.
Ah.
Einmal. Und da war ich sehr irritiert, dass das Telefon plötzlich geklingelt hat.
Okay.
Aber einmal ist es passiert und einmal dieser Scherzanruf. Aber ihr könnt...
In 9 Jahren.
In... Naja, gut, also hier so lange machen wir die Sendung hier jetzt noch nicht. Die machen wir erst seit 3-4 Jahren. Aber ja, sonst irgendwie die Leute irgendwie anrufen wollen, irgendwie selten. Aber ihr könnt natürlich auch E-Mails schreiben, also wir zwingen hier niemanden. Ihr könnt auch E-Mails an info@radiotux schreiben. Auch die beantworten wir dann gerne. Auch gerne, wenn ihr sagt, ihr wollt mal von den Frank irgendwas ganz Privates fragen, leiten wir das dann auch gerne weiter.
Na toll. Jetzt weiß ich, was passieren wird.
Oder den Sven. Genau, auch Fragen stellen. Oder ihr könnt, wie gesagt, diese iPhone-App benutzen. Es kommt auch demnächst eine Android-App. Habe ich schon nachgefragt, weil ich gesagt habe, das müsst ihr jetzt aber auch machen. Und sucht einfach da in diesem Telefonbuch, nennt sich das, Radiotux aus, klickt da drauf und sagt hier, ihr wollt eine Nachricht an den schicken. Dann kriege ich das auf mein entweder Telefon hier, iPhone, oder ich kann das im Web-Interface runterladen, mir anhören. Oder dann halt auch in die Sendung einbauen, wenn ihr das wollt. Ja. Und es soll irgendwann auch soweit sein, ist jetzt noch nicht der Fall, aber es kommt, haben sie mir versprochen irgendwann, dass man diese App benutzen kann und dann gleichzeitig unsere Webseite kommentieren kann. Das finde ich dann auch cool. Also, dass du was reinsprichst und dann wird es gleich bei uns in die Kommentare übernommen.
Hä? Als Audiokommentar. Da ist dann im Kommentar so ein kleiner Play-Button?
Ja. Genau.
Ah, okay. Ich hätte jetzt die andere Richtung gedacht. Ich hätte gedacht, das transkribiert jemand und.
Achso, Mechanical Turk-mäßig.
Ja.
Nee.
So wie es ja anscheinend ja bei Google Voice ja hier, was es ja nur in Amerika gibt, so ist.
Mhm. Was?
Irgendwie so eine Mailbox.
Achso, ja.
Und dann bekommt man das, genau. Kann man sich das dann zumelden lassen, was da jemand drauf gesprochen hat.
Ja, ich denke.
Und wenn man Glück hat, kann man es auch verstehen oder auch nicht.
Ja, ich denke, das wird dieselbe Software dahinter sein, die diese Voice-Suche macht. Also, weiß nicht, wenn man so ein Android-Telefon hat, ich weiß nicht, ob das in den normalen 1.6er drin ist, aber in den 2.0ern, 2.1ern ist das zumindest drin und auf dem Cyanogen-Mod, den ich da verwende auch, da kann man halt so einen Button drücken, ich habe das mal ausprobiert, dann spricht man irgendwas rein, das wird dann in die Cloud geladen. Ja, böse Cloud, ich weiß. Und die analysieren das irgendwie und führen dann mit dem, was du da reingesprochen hast, eine Suche durch. Und das funktioniert eigentlich, gut, die können halt momentan nur Englisch, aber da funktioniert es echt erstaunlich gut. So. Also ich habe noch keine Spracheingabe gesehen, die so genau funktioniert hat. Und das werden die wahrscheinlich auch mit diesem Voice-Zeug machen, wenn man dann irgendwie auf seiner virtuellen, wie nennt man das, auf seinem virtuellen Anrufbeantworter. Genau das war das Wort, was ich gesucht habe. Wenn man da irgendwie Nachrichten drauf hat, dann werden die das wahrscheinlich auch da drauf loslassen.
Na gut. Also ladet auf jeden Fall diese Netzsprecher-App runter und schickt uns mal Nachrichten, die wollen wir hier auf jeden Fall haben. Frank, was hast du?
Ja, also ich habe hier auch so ein komisches GUI-Programm hier mir ausgesucht. Weiß auch nicht. Ja. Das heißt Parley. Ja. Das wird von so einem komischen Programmierer gemacht.
Ja, so einen Verrückten.
Ja, der ist irgendwie ganz komisch.
Es ist jetzt neu in KDE 4 irgendwas drin wieder, ne?
Nee, gehört.
Schon, doch, ja, aber es wird.
Urzeiten schon drin, aber es sind jetzt neu. Unfassbar tolle neue Features
jetzt. Ja, könnte mich mal jemand aufklären? Was ist Parley?
Parley ist ja genau. Also Parley ist also eigentlich ein Vokabeltrainer, um Vokabeln lernen zu können. Genau. Das wird von so einem komischen Typen gemacht, der Frederik heißt.
Und der da manchmal Hasenohren sieht.
Ja, genau, der irgendwie letzte Woche auch hier zu Gast war.
Ja.
Und also ich bin ganz gut mit ihm befreundet, deswegen darf ich auch komische Witze über ihn machen. Achso. Hoffe ich zumindest.
Wenn nicht, gibt's Haue. Ist im Büro.
Ja, genau.
Gut, dass wir nicht dabei sind.
Auf jeden Fall ist es ja, erstmal denkt man sich so, Vokabellernprogramm, langweilig. Genau. Weil Vokabeln, das war doch das aus der Schule, ja, wo damals schon doof war.
Ja.
Und wo man sich da echt drauf freut, dass man jetzt sein restliches Leben sowas eigentlich nicht mehr macht.
Aber wir haben auch viele Schüler, die zuhören, die könnten das brauchen.
Genau. Aber es ist tatsächlich jetzt hier diese Software noch unfassbar viel toller geworden jetzt neulich. Also wird zumindest in der nächsten KDE-Version 4.5 ist im Sommer released, weil wir da jetzt ein paar ganz coole Features eingebaut haben, dass man sich solche Vokabeldateien jetzt aus dem Internet schon runterladen kann. Das geht schon ein Weilchen, aber jetzt seit neuestem auch hochladen kann. Und deswegen machen die Leute das auch ganz viel. Das heißt, man kann schon immer sich so eigene Sets erstellen, wenn man jetzt irgendwas lernen will. Und jetzt kann man das eben auch mit anderen Leuten teilen über das Internet. Da gibt es einen hübschen Dialog, da kann man so ein paar Metadaten eintippen, klickt auf OK, klick und dann wird es in die Cloud hochgeladen. Und andere Leute können das dann sofort runterladen. Und das führt jetzt schon, obwohl das jetzt hier alles hier noch eigentlich Pre-Beta-Software ist, also wir haben noch gar keine richtige Beta davon released, gibt es ja schon Unmengen von solchen Lernsets für allen möglichen Quatsch. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade...
Esperanto.
Ja, na, viel verrückter.
Klingonisch.
Klingonisch. Nein, also ich habe jetzt hier gerade mal...
Wie jetzt?
Mal
kein
geschaut,
Klingonisch?
Was es hier gibt. Und ich ist momentan gerade, habe ich was runtergeladen, das nennt sich Fachkundennachweis für Seenotsignalmittel gemäß Sprengstoffrecht.
Was? Was? Ja. Worum geht's da?
Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Also hier kann man offensichtlich, wenn man sich so als Seemann, also das ist keine Ahnung, wenn man wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine, scheint irgendwie so eine Prüfung zu sein, die man als Seemann irgendwie ablegen muss. Und mit Hilfe dieser Datei kann man jetzt hier drauf lernen, auf diese Prüfung.
Okay.
Also zum Beispiel werden hier so Fragen behandelt wie: Wie lange ist die Brenndauer einer Seenot-Handfackel?
2 Minuten.
Völlig falsch.
17 Minuten.
Dank Parley weiß ich jetzt hier zwischen 30 und 60 Sekunden.
Hui.
Seht ihr mal, ne?
Tja, also was ich gerne hätte, wäre sowas für das Dictionary. Also das fände ich immer ganz interessant.
Das lässt sich wahrscheinlich ziemlich einfach machen, denke ich mal.
Also ich habe da letztens auch so eine Android-App entdeckt, die dann irgendwie so random Einträge aus dem Urban Dictionary anzeigen kann. Das ist auch jedes Mal amüsant.
Genau. Oder wer darf pyrotechnische Signale der Klasse T verwenden?
Jeder.
Leute in dem Brandschutzanzug.
Moment. Nur Flugzeugträger ab 500 Meter Länge. Nein, Quatsch.
Ja, gut.
Nee, die Antwort ist natürlich, jeder, der damit anzeigen will, dass ein Seenotfall vorliegt, das heißt unter anderem, dass Gefahr für Leib und Leben der Besatzung und daher die Notwendigkeit zur Hilfe besteht.
Ist doch ganz klar. Jetzt weiß ich das auch.
Ja. Auf jeden Fall, dank Parley kann man also ganz viele tolle Dinge lernen und nicht nur Vokabeln. Das war mein Pick.
Okay, also GetHotNewStuff.
Richtig, GetHotNewStuff heißt das Ganze, wo man Files austauschen kann, mit der Welt sharen kann. Andere Leute können davon profitieren, dass man sich Arbeit gemacht hat.
Gut, ein KDE-Programm.
Genau.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, das war es auch schon für diese Sendung. Wir waren ja wieder mal richtig lange heute. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Frank.
Ja, danke für den Fisch. Für den Stuhl hier und das Internet.
Danke für den Fisch, gut. Und Sven.
Ja, es war super toll, hier zu sein. Danke, Ingo, dass ich kommen durfte.
Ja, genau.
Und tschüss.
Danke, dass ihr mich wieder programmiert habt, auch diese Woche.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Hattest du letzte Woche wirklich Hasenohren auf?
Ja, natürlich. Und auch Bommel an den Füßen.
Echt?
Nicht zu vergessen, die pinken Strapse.
Pinke Strapse.
Das würde ich gerne nächste Ostern in einem Jahr gerne sehen.
Ja, da musst du aber auch kommen halt, ne?
Geht klar.
Ich verstecke dann auch Eier.
Ja, ich muss weg. Tschüss.
Auf dieses Niveau wollen wir uns jetzt nicht herablassen und tschüss.
Tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010. Unter Creative Commons bei noncommercialsharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent.